Mergewitter. Der Podcast rund um Web, Technologie und Open Source.
Hallihallo, herzlich willkommen zu Binärgewitter Talk Ausgabe 300. Heute mit Felix.
Tada!
Und Felix.
0x12c.
Und Markus.
Sommer und warm.
Ja, zu heiß, genau. Ich bin auch da, einer Ingo Dingsbums Name Teil Gedöns. Ja, euch ist warm,
oder? Tja, so ist das.
Doch.
Es kühlt ja auch nicht mehr ab.
Ja, wer weiß, wenn die Leute die Sendung hören, ob ihnen dann auch noch warm ist. Aber es ist so im Sommer und da uns auch so warm war, haben wir es irgendwie 3 Wochen lang nicht geschafft, eine neue Sendung zu machen. Eigentlich wollten wir auch noch einen Special Guest dazu hören, aber das hat sich leider
verschlagen. Zwei Special Gäste.
Tja. Hat sich leider zerschlagen. Sorry. Wir wollten eigentlich den Wunsch der Hörer aufnehmen, aber.
Vielleicht kommt es noch. Vielleicht kommen diese Sondergäste nochmal sondermäßig in einer anderen Sendung, die nicht 300 ist. Was sich sehr gut angeboten hätte, sich jetzt aber nicht ergeben hat.
Genau. Ja. Sorry.
Man hätte das auch irgendwie wie so im Voraus planen müssen und nicht irgendwie so.
Blass?
Ey, das sah richtig gut aus.
Drei Wochen hätten wir Zeit gehabt, irgendwas zu planen. Und dann fangen wir an, so irgendwie so einen halben Tag, bevor wir die Sendung machen wollen, so, wäre eigentlich ganz gut, ne?
Ja.
Also ich finde, du übertreibst. Nee, so wir haben früher angefangen.
Stimmt, viel früher schon 2 Tage vorher oder so.
Also
oder
irgendwas vier. Multiples von einem halben Tag. Genau, also so 3
genau,
Tage.
Genau, zum Beispiel 1 Tag. Anderthalb Tage. Wir sind echt super Profis.
Ja, man muss ja nicht schlechter darstellen, als es ist. Also.
Es ist schon ziemlich schlecht von uns. Muss man jetzt mal so sehen.
Komm. Es sah einfach so gut aus.
Und dann es sah sehr, sehr gut aus.
Und dann haben wir es ja extra noch mal einen Tag verschoben, weil die Hoffnung bestand, dass es heute klappt, aber leider auch nicht. So ist halt manchmal. Nichtsdestotrotz habt ihr uns 4 Sportskanonen, keine Ahnung. Super Profis. Wieder in eurem Ohr, warum auch immer. Und wir starten mit Blast from the Past. Wir haben ziemlich viele Kommentare auf die letzte Sendung gekriegt, aber.
Wir kriegen allgemein relativ viele Kommentare, was ich sehr, sehr nice finde, muss ich mal dazu sagen.
Ja, genau. Also vielen, vielen Dank für alle, die da immer fleißig kommentieren. Wir lesen das auch. Wir kriegen sogar immer eine E-Mail. Alle von uns kriegen immer
eine E-Mail.
Wenn ihr uns schreibt.
Das stimmt nicht. Die Mailingliste bekommt eine E-Mail. Du kannst dich da
ja, was dann quasi am Ende wir sind.
Alle. Ja, aber.
Ich möchte mich auch nochmal explizit bedanken zu den Kommentaren zu dem Audio-Setup. Nach meinem Pick letzten Mal habe ich da auch noch E-Mails bekommen. Das ist super. Ich bin natürlich noch nicht dazu gekommen, viel davon auszuprobieren, aber das hat mich doch sehr gefreut und vor allem neue Ideen gegeben, was ich noch probieren könnte, um das Setup noch zu verfeinern.
Genau. Also Sendung 300, wir wollen nicht nur uns feiern, wir feiern auch euch Hörer. Also hallo. Vielen, vielen Dank. Hey.
Party.
Genau. Dass ihr uns so tolle Vorschläge macht, weil ihr habt das schon gemerkt, wir sind immer schlecht organisiert und wissen auch nicht alles und deswegen machen wir ja eigentlich diese Show, um belehrt zu werden.
Gegenseitig quasi nicht helfen zu können.
Einfach mal Dinge ins Internet sagen, weil irgendjemand wird dich dann schon korrigieren und sagen so, ja, aber eigentlich ist das ja so und dann weißt du es nachher.
Genau.
Ja, somebody on the Internet is wrong. Ja. Ich suche den XKCD raus, weil der ist super.
Somebody's wrong on the Internet.
Ja. Genau, aber irgendjemand ist auch right und schreibt es dann hoffentlich in unsere Kommentare. Ja, was war jetzt, wer hatte jetzt recht oder auch nicht recht? Oder?
Okay, was denn passiert überhaupt? Was war denn?
Geht überhaupt nicht. Wir hatten ja, wenn ihr euch erinnert, vor 3 Wochen, das ist lange her, ich weiß, ich habe ja diesen Artikel gepluckt als Lesefu, was so ein Interview über Molly White war und was ich vermutlich nicht so gesagt habe, was man von ihr auch kennen könnte, ist dieses web3isgoinggreat.com. Und das ist so eine Webseite, die all die tollen Web3
Das ist schon Dinge Ironie, oder?
Sammelt. Ja, schaust du dir halt mal an, ja? Also, ich meine,
Web3 ist quasi, das kommt jetzt nach Web 2.0, oder wo waren wir beim letzten Mal?
Web3 sind wir schon lange.
Web3 ist jetzt das neue Krypto-Scheiß, oder? Ist doch dieses so, Zeug.
Genau, das ist dieser Scheiß.
Ja, aber der ist auch schon 10 Jahre her. Mir hat ja irgendjemand gesagt auf Twitter, ich hätte irgendwann mal angekündigt, dass in 2020 oder 2022 dieses ganze Gedöns schon vorbei ist. Muss ich mich entschuldigen, habe ich scheinbar mich um ein paar Jahre vertan.
Hast du das mal gesagt? Aber das
Moment,
hast du nicht in der Sendung
gesagt. Aber anmerken, es kommt nicht oft vor, dass Ingo überoptimistisch ist.
Warte mal, wann hat er? Ja, also ich habe wohl in Folge 191 gesagt, anstelle 1 Stunde 6 Minuten 50 Sekunden, dass bis 2020 Bitcoin keiner mehr kennt, da habe ich wohl eine Voraussage getätigt, die leider so nicht eingetreten ist.
Haben wir vielleicht eine Webseite, wo wir unsere eigenen Voraussagen bitte mal tracken können? Das fände ich sehr nice.
Kann irgendjemand mal so ein, ja, so ein Wiki oder so mit all den Predictions und dann halt kann man drunter dann tracken, ist es eingetroffen, ja, nein. Wenn das jemand machen würde, das wäre schon ganz gut.
Jodling Yeti werde mir da jetzt spontan einfallen.
Ja.
Was auf jeden Fall kommt, also das ist jetzt keine Prediction, sondern das ist quasi forced. Wir haben es jetzt so oft gesagt, jetzt muss passieren. Was haben wir noch? Wir haben noch ein paar andere Sachen in verschiedenen Jahren. Vielleicht kriegen wir die zusammen. Wie gesagt, mir würde jetzt nur eins einfallen, aber wir haben bestimmt mehr Quatsch gesagt.
Ständig sagen wir irgendwas voraus. Ich hatte mich an diese Aussage auch nicht mehr erinnert, aber ja, ich habe mich nur ein paar Jahre vertan, weil spätestens in 2 Jahren interessiert doch Bitcoin keinen mehr. Das ist doch
was,
jetzt
Ingo,
schon.
Hast du das jetzt gesagt oder was?
Jahre, du weißt, dass 2 Jahre quasi morgen ist.
Ja, das ist nix, ich weiß. Aber jetzt mal ganz ehrlich, wen von euch interessiert Bitcoin noch?
Mich?
Echt jetzt?
Soll ich machen?
Ja, natürlich. Also interessieren, klar. Mich interessiert schon.
Die Technologie dahinter, aber
auch wie die ganze Chose sich weiterentwickelt. Also,
ja, also
das
für mich
ist, ja
für
schon
mich ist tatsächlich auch interessant, die Technologie ist jetzt eigentlich klar, ja. Wir haben verstanden, wie das so grundsätzlich funktioniert. Was jetzt interessant ist, was wird noch draus gemacht, weil wir haben bis jetzt noch nicht viel gesehen, was sinnvoll draus gemacht wird. Aber ich glaube, es hat immer noch Potenzial und man kann sich irgendwas Cooles daraus überlegen, was halt kein super Bullshit ist. Also, wir haben es halt bis jetzt noch nicht gesehen. Also ich noch nicht. Zum Beispiel, wo ich viel Potenzial gesehen habe, ist Ethereum, quasi die Technologie selber, weil die halt was anders gemacht hat. Die hat quasi die Möglichkeit, dort Berechnungen dezentralisiert durchzuführen. Und das fand ich eine coole Technologie. Was halt jetzt daraus geworden ist, halt ein bisschen ernüchternd. Aber die Technologie war da cool. Und ich glaube immer noch, dass da Besseres rauskommen kann, außer quasi Geld
aber,
umschichten.
Aber ich glaube da ehrlich gesagt nicht mehr so dran, weil das ist, der Hype ist halt irgendwie schon lange durch, die Technologie ist jetzt lange genug bekannt, es ist halt nicht mehr, wir sind nicht mehr in dieser, wir haben coole Technologie, was könnte man damit machen, sondern diese Phase
aber
ist eigentlich,
die Hype-Phase ist durch, aber dann kommt jetzt
die auch nicht, genau.
Genau, aber man, es gibt doch diese verschiedenen Phasen, so erst quasi dieses, dann quasi dieser Abbruch und dann pendelt sich das zu irgendwas ein, was man benutzen kann. Und ich glaube, diese Phase fehlt noch und die kommt auch noch.
Ja, da glaube ich halt nicht mehr dran. Weil
ich glaube auch, dass NFTs sind jetzt ein Auswuchs. Ich glaube schon, dass sich danach noch kreativ damit beschäftigt wird und das weitergetrieben wird. Das doch, ich bin da auch weiter optimistisch. Und
ja, genau. Also ich glaube, wir sind jetzt gerade in dieser Tiefphase, wo quasi einfach alles nur Scheiße ist und alle das Gefühl haben, das ist der größte Bullshit, der jemals quasi zustande gekommen ist. Aber danach habe ich, also das ist meine Prediction, sagen wir in 10 Jahren von jetzt, also 3. August 2032, sind wir 32, haben wir irgendwas von dieser Technologie, wo man sagen kann, damit kann jetzt quasi die Welt beziehungsweise das Internet was mit anfangen und am Ende halt auch ich. Das ist meine Prediction. Das ist sehr, sehr generell, aber das ist, was ich sehe. Also was ich mir vorstellen kann, weil 10 Jahre ist jetzt quasi weit genug entfernt. Die Technologie ist prinzipiell jetzt soweit, dass die verstanden ist und brauchen wir noch ein paar Jahre halt.
Ja.
Wie gesagt, 2 Jahre ist alles tot.
Ja, nein, ich habe nicht gesagt, alles tot. Also da geht's wirklich nur um dieses Bitcoin-Ding. Also
nur Bitcoin.
Ja, genau. Aber Bitcoin also ist mir jetzt mir ging's wirklich jetzt gerade nur um Bitcoin, nicht um die Technologie. Da sehe ich wie du, dass wir da tatsächlich auch noch in 10 Jahren drüber reden werden und tatsächlich einen Teil davon mitnehmen und der sinnvoll verwendet wird. Aber Bitcoin an sich, das Ding, gut, vielleicht nicht in 2 Jahren. Okay, sagen wir 7. In 7.
7. Okay, 2030.
Genau.
3. August 2030. Ingo, auf Minute.
Ja, genau. 8 Jahre dann, ja. Genau. Schreibt euch das auf. Also 2030 ist das Ding tot. 2020 hat jetzt nicht was, geschafft. 2030 brauchen wir das.
Was bedeutet denn tot?
Ja, das, also, gerade haben ja noch zwei
dass
gesagt.
Dass der Bitcoin auf Null ist, oder was?
Ja, also entweder, dass so wenig Leute da noch Hashes generieren, dass das einfach nicht mehr sinnvoll funktioniert, das Netzwerk. Kann ja sein. Ja, dass
ja,
einfach
ich
nicht
glaube
mehr
auch,
genug
dass, Leute dass es finden. Umgebaut wird. Also bei Ethereum haben wir es gesehen, von Proof of Work hin zu Proof of Stake. Und ich kann mir vorstellen, dass das mit Bitcoin genauso passiert. Weil das,
ich glaube,
eher halt etabliert.
Er stirbt das Ding. Ich glaube nicht, okay. dass das bei Bitcoin was wird. Okay. Hast du schon bei Bitcoin Cash die Abspaltung gesehen?
Ja, die Abspaltung ist natürlich Quatsch gewesen. Und dass danach das noch Geld wert war, das andere Ding ist auch super Quatsch. Aber das eine hat ja dann trotzdem weitergelebt. Dass das andere stirbt, ist ja klar. Also das finde ich jetzt nicht so schlimm. Und wie gesagt, den Algorithmus ändern auf Proof of Stake fände ich jetzt schon auch sinnvoll. Und danach kann man dann halt auch überlegen, was man damit dann weitermacht, wenn es halt nicht einfach unendlich viel Strom verbrennt.
Wenn, ja.
Gut. Markus, der Chat sagt, du bist so leise, dass sie dich nicht verstehen.
Markus, tu
kannst
was.
Kannst du dich ganz bisschen lauter machen irgendwie?
Ganz bisschen, so besser.
Jetzt
kann auch das Mikro hier mal bewegen. So.
Vielleicht kannst du auch dein Mikrofon besser vor.
Genau, ist
von
es
Mund
einfach.
Nehmen.
Ist einfach dein Mikrofon.
Nimm mal dein Mikrofon in den Mund.
Mach mal was für.
Ja, irgendwie. Ja. Also bei uns hat er halt vorhin gleich übersteuert oder komische Kratzgeräusche ausgelöst. Deswegen haben wir gesagt, mach mal ein bisschen leiser. Jetzt bist du leider so leise, dass es im Chat irgendwie zur Ansprache kam, dass du gar nicht mehr zu hören bist. Also für die Leute, die es uns im Podcast hören, das rechnet auf Honig uns dann wieder raus.
Hoffentlich.
Vielleicht.
Werden wir herausfinden, was passiert.
Werdet ihr hören?
Oder nicht. Genau, nee, also wenn das jede Einzelspur, die man hat, die kann man ja dann nochmal lauter ziehen, aber jetzt für den Stream ist natürlich ein bisschen blöd. Ich hoffe, es ist jetzt ein Tick besser, könnt ihr ja nochmal in den Chat schreiben. So, dann sind wir durch mit Blast from the Past, oder? Oder habt ihr noch was? Nö. Dann kommen wir zum Toten der Woche. Gottes Willen, sind ja so viele Tote der Woche.
Kannst du mal sehen. Kaum machen wir aber die Zahl 300, schon sterben sie wie die Fliegen.
Aber es ist alles Google, ne?
Nee.
Was?
Zwei von vier.
50%.
Eins ist Amazon, eins ist Intel und dann kommt noch zweimal Google. Also ich finde
das. Ja, genau. Ja. Und das eine ist eher was Kleineres, das andere ist ein bisschen größer.
Genau, also Amazon Drive wird eingestellt.
Oh nein.
Wer hat Amazon Drive schon mal verwendet von euch?
Nope.
Das war dieses eine Ding, wo du deine Bilder hochlädst und dann werden
das
die auf
Bilder,
der Fire TV angezeigt, oder?
Aber Bilder lassen sie bestehen.
Genau, ja. Bilderding bleibt, so. Aber alles andere, also so wie Apples iCloud Drive ist es wohl, ich habe es tatsächlich nie verwendet.
Und Google Drive, ja genau, Amazon hat das auch mal angeboten und ich habe es damals auch ausprobiert, der Neugierde halber, habe dann aber effektiv vor Ewigkeiten mir schon ein High Drive gebucht und das dann ewig benutzt und dann irgendwann.
Das war von Strato, ne?
Genau, von Strato, ja, genau. Und das ist tatsächlich, das ist so günstig, dass ich mich nicht traue, es zu kündigen.
Das kostet irgendwie einen Euro im Jahr oder sowas, war das?
Ja,
halt
so
Euro
grob.
Im Monat oder
und
so?
Dafür habe ich irgendwie einen Terabyte und könnte da prinzipiell noch Nutzeraccounts drauf reinrichten, so. Ich benutze es zurzeit als Backup. Also ich schiebe da Backups hin.
Ja, das
so,
ist okay.
Und dann habe ich ja die Nextcloud als hauptsächliches Sharing-Ding. Deswegen, ich glaube auch, das lohnt sich für Amazon eigentlich nicht, weil sie keine Plattform haben, wo Leute Daten ablegen wollen, oder? Ich kann schon verstehen, dass sie
so
einstampfen. Ja.
Also diese Fotos, wenn das bleibt, dann bleibt ja quasi nichts übrig. Warum sollten wir das noch benutzen?
Also die haben ja Dropbox einfach getrennt nochmal Dienste für Fotos, Musik und Bücher.
Ja.
Und was anderes will man, also mit was anderes hat Amazon ja nichts zu tun. Ich kann es verstehen, dass sie es wegschmeißen.
Und Also ich habe es nie verwendet, deswegen kann ich dazu nichts sagen. Und ich meine, es gibt ja noch andere Anbieter von Google Drive, Dropbox, keine Ahnung, eigene Nextcloud-Hosts natürlich, dass mir das jetzt ziemlich wurscht ist. Und klar, ich meine, bei iCloud ist es auch noch viel, dass du irgendwie deine iPhone-Backups da hinschieben kannst und deine Kalendereinträge, und dann ist es ja im Betriebssystem so stark verankert, dass du irgendwie aufpassen musst, dass du es erst ausmachen musst, glaube ich, sonst speichert der dir alle Dokumente da aus Versehen hin oder so. Dass es bei Apple natürlich nochmal ein bisschen anders zieht als bei Amazon. Ja. Und ansonsten, wenn ich große Daten bei Amazon abspeichern würde wollen, dann würde ich es mir ja selber bauen mit, keine Ahnung, AWS, S3, keine Ahnung.
Achso, ja, stimmt, das haben sie auch noch. Das ist ja, ja. auch Amazon, das habe ich jetzt wieder fast vergessen irgendwie.
Ja, du kannst einfach zu S3 hochschieben, das ist auch.
Ja, aber ich meine, das kann.
User Interface ist vielleicht nicht ganz
so. User Interface.
Das kann Otto normal User. Würde das
vielleicht aber was du ja machen kannst, ist, du hast irgendwie so eine App und die macht S3 und dann hast du da S3.
Ja. Ja.
Wenn du das wolltest, ja. Aber eigentlich nehmen alle dann, wenn irgendjemand das haben, so ein Feature haben wollte, dann würde ich ihm sagen, nimm halt Dropbox oder nimm die Nextcloud vom Ingo.
Die ist aber langsam.
Oder von irgendwem halt, ja.
Von irgendjemand, genau.
Ja.
Ja, gut, also tut uns nicht weh, wird halt abgeschaltet nächstes Jahr, ist so, sucht euch was, wechselt dahin. Amazon. Genau. Ich wusste gar nicht, dass sie sowas haben. Krass. Na gut, ist jetzt auch egal, ist tot.
Ich hatte, wie gesagt, gedacht, das ist dieses Fototeil, aber das haben sie ja wohl noch.
Intel baute bis vor kurzem noch SSDs, zumindest so irgendwas, was sie direkt irgendwo einbauen, haben das Optane genannt. Und
das war doch dieses super Porno-Ding, wovon der Mark immer erzählt hat, oder? War das nicht das?
Ich glaube schon, ja.
Diese
super schnellen
Rahmenscheiß und so, der 300 Supermillionen Geschwindigkeiten kann. Ja. X3D, X-Point und so.
Ja, ja.
Genau. Das war das. Und das Ding war ja, das waren ja nicht nur SSDs, sondern das waren ja Mega-SSDs, die voll schnell sind.
Aber halt
und
auch teuer.
Also ja, war mega halt teuer, das ist das andere Ding, genau.
Dann halt irgendwie nicht so. Du musst dann halt schon einen Use Case haben. Du kaufst dir den nicht einfach so, weil du jetzt eine SSD haben willst.
Ja, genau. Wenn du eine SSD haben willst, dann kaufst du so eine, weiß ich nicht, eine von den anderen großen, halt Samsung oder was weiß ich.
Oder, ja.
Oder was, da gibt's ja zig Hersteller.
Ja, WD, ich habe mir, glaube ich,
Western Digital, genau, Crucial, genau. Was haben wir denn noch?
Ich glaube, ich habe mir eine WD gekauft als letztes, so eine, um hier im Laptop tatsächlich doch nochmal mehr Speicherplatz zu haben, weil mir irgendwie 1 Terabyte zu wenig war.
Ja.
Ja, genau, aber wenn du Server irgendwie hast und irgendwie ganz schnelle Gedönse brauchst und dir RAM zu teuer war, dann hast du den etwas anders teureren SSD gekauft. Ich weiß gar nicht, aber
weiß gar nicht. Vielleicht sollte man jetzt auch einfach M2 kaufen, also dieses, weiß ich nicht, da gibt's ja NVMe, sowas in die Richtung da. Irgendwas, was auch mega, mega schnell geworden ist. Ich weiß gar nicht, was jetzt da gerade die Geschwindigkeiten sind, aber die sind
ja da halt
bei Gigabit. Ja, oder mehr RAM. Halt oder einfach nochmal ein bisschen RAM runterladen, das ist ja auch.
Ja.
Also RAM-Verdoppler.
Ich glaube so, es war halt, es ist halt auch so eine komische Nische, wo du nicht irgendwie Home-User bist und irgendwie halt eine cheape SSD kaufst, aber auch nicht Enterprise genug bist, um dir einfach mehr RAM zu kaufen und einfach irgendwie halt ein halbes Tera RAM in deine Kiste zu packen und sagen so, ja, here we go.
Tja, gute Frage.
Keine Ahnung, wer da wirklich der primäre User war davon, weil, also,
ja, vielleicht ist es auch vorbei, ne? Also es kann schon sein, dass es keiner mehr gekauft hat. War halt am Anfang, ich weiß, gibt's auch schon 10, mehr als 10 Jahre, 10, 15 Jahre.
Also so lange, dass der Markt darüber noch geredet hat, das will ich mal dazu sagen.
Dass es halt irgendwie geil war und jetzt dadurch, dass die RAM-Preise weiter runtergegangen sind und dass es NVMe's gibt und du da einfach die welche da reinsteckst und dann ist gut, dass es das einfach nicht mehr nötig ist. Und das dafür die Produktion aber Intel geht's ja allgemein gerade schlecht. Ich glaube, die haben gerade einige Probleme und wir gucken, was wir da demnächst alles noch so sehen, was da auch noch über den Jordan geht sozusagen. Also AMD zieht gerade in allen Ecken dran vorbei und irgendwie hat Intel gerade einige Probleme.
Das stimmt. Und, aber AMD hat ja auch einfach coolere CPUs, muss man auch sehen jetzt.
Ja, kann ja jetzt auch wieder ein paar Jahre sein. Ich meine, das hatten wir ja schon mal. AMD Opteron, die waren ja dann auch besser und Intel hat dann irgendwie wieder aufgeholt. Mal gucken, was die Zukunft bringt. Oder ob wir doch alle irgendwie in 20 Jahren sagen, x86, ha, lustige Geschichte, mein RISC-V ist so viel besser.
Lego, willst du noch eine Prediction machen oder was?
Ja, aber das, also, ich glaube, das wird schon kommen. Also ich...
Komm, jeder darf eine Prediction heute machen. Andere Felix, was ist deine Prediction? Was war das?
Ja, also ich glaube, das x86 wird irgendwann, das wird irgendwann gewesen sein. Das werden wir nicht... Ja, Timeframe.
Ja, genau.
Ich sag das mal, jetzt, 10 Jahre. In 10 Jahren wird x86 keinen relevanten Marktanteil mehr haben.
Beim Server auch nicht mehr.
Beim Server auch nicht mehr.
Okay, ja, das dann schreibt euch das auf. Das glaube ich in 10 Jahren noch nicht tatsächlich.
Ja, zehn Jahre ist
dafür ist es zu weit verbreitet.
Bei 2030 würde ich sagen, okay. 20 ja. vielleicht, 30 Jahre, okay.
Also die Sache ist quasi, wenn ich sehe, wie lange quasi meine Firma immer noch den gleichen beschissenen CPU verkauft und den ich ändern kann, weil das irgendwie alles zugelassen ist, also es ist länger als 10 Jahre. Also von daher. Mhm.
Ja, aber ich... Schwierig. Aber ja, 10 Jahre ist vielleicht tough, aber...
Man kann es auch 15 Jahre sagen. Du kannst jetzt ja auch einen Schritt zurückgehen.
Man darf sich ja auch Dinge wünschen, oder?
Genau.
Das stimmt. Man könnte es auch präzisieren und sagen, für welchen Markt machst du die Prediction? Machst du das so für Endkundengeräte?
Deswegen hatte ich ja gefragt, ob er auch Server damit meint. Also, weil bei Laptops könnte ich sagen, 15 Jahren, ob dann
vielleicht,
auch,
ja.
Ja, da würde ich tatsächlich mitgehen, aber bei Servern und
ja, das halt die
ja. Kann ich mir das nicht vorstellen.
Ja, das wird, ja.
Zumindest, dass der Marktanteil rapide runtergeht und ARM-Notebooks jetzt kommen, ja. Sehen
Sache
wir ja schon
ist ja quasi
an allen Stellen.
Ja, damit der Marktanteil runtergeht, müssen ja die alten Geräte abgeschaltet werden. Mhm. Erst dann hast du ja quasi einen höheren Marktanteil.
Ja, okay. Aber
ja,
jetzt
aber nicht
neu
die alten
verkauft.
Ich meine, es geht so. Ja um Verkauf, um Absatzmarkt, ja, okay, dass Verkauf, der Absatzmarkt ja. tot ist. Ja.
Und trotzdem. Ich meine, natürlich, du wirst also ich meine, ja, du hast irgendwie noch uralte Kisten irgendwie, die halt irgendwann mal gekauft wurden und die laufen dann halt einfach für immer. Und so wirst du schon noch lange irgendwelche x86 Kisten irgendwo haben. Ja. Aber halt nicht, ich glaube, irgendwann ist es vorbei mit, dass du die neu kaufst. Wenn du dir halt einen neuen Server kaufst, wird der nicht mehr x86 sein. Aber ja, ich gebe dem Ingo recht, 10 Jahre ist ultra optimistisch. Ich glaube auch nicht, dass...
Okay, dann was ist denn deine realistisch? Wir können auch weiter in die Zukunft gehen. Wir können aber weiter podcasten. Dann haben wir
genau. Also, wenn ihr uns in 30 Jahren also, immer noch hört und dann noch x86 irgendwo rumfahren habt, dann seid ihr alt.
Also ja, alt.
Wie viele Jahre sind alt. Realistisch? Optimistisch haben wir jetzt 10 Jahre. Und was ist realistisch für dich? Was denkst du realistisch?
Also, in 30 Jahren ist x86 weg.
30 Jahre. Ingo sagt 30 Jahre. 30 Jahre, wie viel, wann ist das dann? Was ist das hier? 3. August, 20, 30, 40, 43, sind wir schon 43? Ja, oder?
Also zumindest 43. Bin ich da immer noch nicht in Rente.
Nee, 53.
Also da bin ich in Rente. 50, da bin ich in
30
Rente.
Jahren doch.
Da bin ich in Rente.
53, okay.
Also gerade knapp erst, aber in Rente. Gut.
3. August, 53.
Wobei man weiß ja nicht, was die mit dem Rentenalter noch so machen, ne?
Genau, also vielleicht in Rente. Ja. Nach aktuellen Plan in Rente.
Nach deinem Plan.
Nach meinem Plan wäre ich schon viel früher in Rente.
Vor Jahren in Rente gegangen.
Genau. Hat leider nicht geklappt, diesen Podcast hier in Google zu verkaufen und damit reich zu werden.
Den Podcast wollte ich an Google verkaufen und sollten die den kaufen?
What? Ja, warum sollten die den kaufen?
Blöd dahergelabert einfach.
Okay, alles klar.
Gut, kommen wir zum nächsten Toten der Woche. Google Timer.
Der Google Timer, wenn das nicht ein Riesenproblem ist. Und zwar früher, also vor einer Woche, konnte man in Google sagen, mache einen Timer in 3 Minuten oder so. In diese Google-Suche. Und dann,
echt?
Ja, ja. Konntest du machen.
Wusste ich noch gar nicht.
Aber tja, hast du jetzt leider verpasst.
Kannst du nicht brauchen.
Das ist der Grund, warum es tot ist. Du hast es nie benutzt.
Yes! Offensichtlich. Ich käme nicht auf die Idee dafür, Google zu verwenden, aber...
Aber es hat...
Ich finde das auch schon logisch. Benutzt.
Ja. Echt?
Ja, das ist cool.
Was macht ihr mit eurer Zeit? Also echt...
Ja, warten. Timer? Die Timer. Auf den Timer warten. Auf die Pizza warten. Irgendwas warten. Genau, früher konntest du sagen, 6-Minute-Timer zum Beispiel oder Timer in 3 Stunden und dann ist in die Google-Suche und dann kam quasi so ein Widget-Teil und hat halt eine Zeitrunde gezählt. Hm? Dieses Feature ist leider mal gewesen.
Ist jetzt schon weg, also kann ich...
Ja, ist jetzt schon weg, wir haben es verpasst, also es wurde auch nie angekündigt, dass es getötet wird.
Aber warum? Also das ist doch nicht, also dieses Widget ist doch, das hast du doch einmal gemacht und dann funktioniert's halt, also oder...
Tja.
Braucht das irgendwie, das ist doch kein Effort für sie.
Doch, das hat wahrscheinlich irgendwelche alten Libraries gebraucht und das kann sie da nicht mehr maintainen oder so.
Ja. I don't know. Schwierig.
Ja, was zum Beispiel noch geht, ist so zum Beispiel der Marquee-Tag. Wenn du das eingibst bei Google, dann läuft die Suche in Marquee.
Oh Gott. Das funktioniert. Oh Gott. Ja, das erinnert mich an meine ersten Webseiten. Ja, ja.
Genau, was gibt's noch? Es gibt noch so ein paar Features, aber das Timer, warum auch immer, wahrscheinlich zu kompliziert, ist jetzt weg. Und hier sind wir. Traurig.
Gut. So, und dann hast du nochmal Google Stadia aufgeschrieben, das hatten wir schon mal.
Ich weiß nicht genau, ob wir darüber schon mal
Wir haben darüber geredet, doch, definitiv. Das ist dieses Cloud-Gaming-Gedöns und wir haben darüber geredet, Google das nicht mehr weiterentwickeln will.
Genau, sie haben es nicht mehr weiterentwickelt, aber jetzt trashen sie es quasi.
Das habe ich ja damals schon gesagt, dass ich das glaube.
Ja, ja, das ist auch okay, wir hatten da glaube ich schon mal so einen Timer auch angesprochen, aber jetzt gab es quasi nochmal... News, dass es jetzt wirklich, wirklich stirbt. Und zwar Ende des Sommers oder sowas.
Jetzt musst du mal einen Link produzieren.
Ja, warte.
Wenn ich Google Stadia eingebe, gibt es nur Spekulationen drüber, aber nix, dass das wirklich...
Aber das war auch wieder nur irgendein Typ, der irgendjemanden kannte, die Tochter seiner Schwägerin, die kennt jemanden bei Google und der hat in der Kantine gehört, von seiner Schwester, aber eigentlich kennt er sie nicht, sondern nur über den Chat und von dem quasi den Screenshot, den hat dann jemand anders ihr geschickt.
Weil das, was ich hier sehe, vor ein paar Tagen stand, wird nicht abgeschaltet. Aber
so ist es.
Ja, wird schon irgendwann
irgendwann, aber nicht gleich, nicht dieses Jahr, nicht nächstes Jahr. Also es klang so, wir entwickeln es nicht weiter, aber lassen es laufen. Gut, also wenn du keine Primärquelle hast, glaube ich dir das nicht.
Aber es reicht auch der Google Timer, weil der ist auf jeden Fall tot.
Gut. Okay.
Und wenn wir sehen, wie schnell hier Timer sterben, dann können wir wohl sehen, wie schnell Google Stadia stirbt. Ja, just saying. Ja, genau, das waren quasi unsere Toten, oder?
Ja, gut, dann kommen wir ja schon zu den News. News.
Ja. Was haben wir da?
Genau. Ja, du musst eigentlich, unser Security-Experte muss uns eigentlich erklären, was Redbleed ist.
Ja.
Also,
gibt das mal bei Google ein, so wie ihr denkt, wie man das eingibt.
Nee, macht das nicht. Macht das nicht. Ihr kommt an die falschen Stellen und das ist es nicht. Das Problem hatte ich vorher. Ja, ja.
Redbleed. Ja. Ist im Linux-Kernel übrigens schon gepatcht, wenn ihr die aktuellen Sachen drin habt.
Genau, also Redbleed ist quasi eine Variante von Spectre. Über Spectre haben wir ja oft geredet.
So oft, ja.
Genau, hört es einfach nach und stellt euch vor, es gibt dafür noch keine Mitigation oder die Mitigation hat nicht funktioniert und jetzt ist quasi eine andere Variante, wo das wieder funktioniert. Genau, das ist jetzt quasi das Problem, was wir wieder haben. Das heißt, du musst updaten.
damit du das Problem nicht hast.
Genau, insbesondere wenn du irgendwie so einen Intel Core der 6., 7. oder 8. Generation hast oder AMD Zen 1, Zen 1 Plus oder 2. Also scheinbar die neueren, da ist es nicht mehr drin, sondern nur in einer ganz bestimmten Gruppe konnten sie es zumindest nachstellen. Ja, aber genau,
muss man gucken. AMD Zen ist quasi die erste Ryzen Gruppe, oder? So wie ich das jetzt gerade sehe. Zen. Ich weiß nicht genau. Codename for the first iteration of the family of blah blah, same name. Ja, keine Ahnung. 2017, wenn du quasi so in der Richtung CPU hast, dann hast du prinzipiell ein Problem. Genau, du kannst den aktuellen Linux-Kernel verwenden, der jetzt rausgekommen ist. Deswegen hat er sich auch verschoben. Also der ist ja quasi das Release ist eine Woche dahin geschoben wegen diesem Red Bleed und wegen der Mitigation. Ja.
Und auch ARM-CPUs sind wohl betroffen. Wenn sie bei Spectre betroffen waren, sind sie das auch diesmal. Genau, also müsst ihr gucken, patchen, aktuelle Sachen einspielen an der Stelle. Insbesondere, wenn ihr solche CPUs habt, die da betroffen sind. Ja. Oder, ich meine, gut, es kommt immer drauf an, ne? Wenn ich jetzt das zu Hause auf meinem Rechner mache, kann mir Spectre ja eventuell egal sein. Und auch Red Bleed, wenn das mein eigener Rechner ist und ich keine fremden Leute da drauf lasse, dann...
War das nicht das Problem mit irgendwie JavaScript, dass es trotzdem funktioniert oder so?
Na gut.
Das ist halt immer so, ja, schon, aber...
Komma,
ja,
aber.
Wir haben Mobile Code, also Code anderer Leute, wird halt leider unglücklicherweise trotzdem auf dem Computer ausgeführt.
Nee, ich führe keinen fremden Code von anderen Leuten auf meinem Rechner aus.
Nee, ist klar. Alles nur selbst gedengelt. Ja,
genau.
Alles selbst signiert.
Ja.
Und wenn du es signiert hast, hast du es ja gelesen und dann ist ja quasi wie...
Genau. Alles selbst geschrieben. Passiert. Selbst signiert. Alles Eigencode.
Handgemalt.
Handgemalt, ja. Wunderbar. Okay.
Ja.
Trotzdem blöd, das Teil.
Genau, blöd. Haben wir mal wieder irgendwie irgendwelche Probleme mit diesen Computern.
Ist nicht cool.
Ja, einzige Möglichkeit, updaten.
Ja, aber dann ziehen wir doch gleich den neuen Linux-Kernel mal vor, der jetzt auch am Wochenende, wann kam er raus? Ist schon nicht so lange
Eben
her.
Eben der erste, oder? Also quasi ein paar Tage... Irgendwie das Wochenende?
Das müsste gewesen sein. Ja, irgendwie das Wochenende oder so, ne? Genau. Ja, 1. August und sowas.
Mhm.
Irgendwas Interessantes drin? Hat jemand?
Also ja, diese Red Bleed Mitigation wahrscheinlich.
die, genau.
Das wäre schon, ja.
Ja, ich meine, der Rest ist für mich jetzt ein bisschen uninteressant. Ich glaube, das Interessante ist, dass Linus gesagt hat, der nächste wird wahrscheinlich dann 6.0 heißen. Weil wären die Zahlen irgendwie zu hoch. Ich glaube, bis 20 kann er nicht mehr zählen. Ist halt,
das stimmt, großes Problem, ja.
Ja, also 20 drüber hinaus wollte er schon nicht oder 20 ist ihm schon zu hoch. Deswegen wird das nächste wahrscheinlich 6.0 heißen, ohne dass es irgendwelche großen Geschichten gibt, die das jetzt rechtfertigen. Also, ich meine, bei anderer Software hast du ja immer, ist ja irgendwie die Versionsnummer vorne, heißt ja, dass irgendwelche tollen Features drin sind, die es irgendwie rechtfertigen, so ein Major-Gedöns zu machen, aber bei Linux.
Nicht beim Linux-Kernel.
Bei Linux-Kernel. Müssen wir da jetzt nicht drauf spekulieren. Könnte also sein, dass die nächste Version dann 6.0 heißt. Einfach so, weil Linus Torvalds so ist. Und ansonsten ging noch durch die Nachrichten, dass er jetzt einen Apple ARM MacBook hat und den Linux-Kernel damit gebaut hat und damit gepublished hat und das irgendwie total geil findet.
Siehst du?
Okay.
Konnte er auch innerhalb von 30 Sekunden seinen Kernel bauen oder sowas wie mit diesem Ryzen?
Genau.
Er ging genauso schnell.
Ja, geht alles super schnell. Benutzt jetzt dieses eine angepasste Linux dafür, wo ja noch gar nicht alle Patches, glaube ich, im Upstream-Kernel drin sind. Da fehlen ja noch ein paar Sachen.
So ist er, der Linus. Baut seinen eigenen Kernel.
Ja.
Verrückt.
Benutzt den Kernel von anderen Leuten gebaut sind, die irgendwie dirty Kernels bauen und baut damit den richtigen Kernel. Das ist schon ein bisschen hart.
Bisschen schmutzig.
Ja, hoffe, genau, also so schließt sich der Kreis sozusagen. Vorhin haben wir noch gesagt, ja, gucken wir mal, wie x86, wie lange es noch durchhält. Jetzt baut der Linus Torvalds schon die x86-Kernel auf ARM. Meine Güte. So,
so weit ist es gekommen.
So weit ist es schon gekommen.
End is near.
Ja. Hell is freezing over. Ja, weiß nicht. Weiß nicht, warum. Ich meine, haben wir keine anderen coolen ARM-Notebooks, die man verwenden kann? Muss man jetzt Apple-Dinger nehmen?
Tatsächlich gibt's keine anderen coolen ARM-Notebooks. Also echt? Wenn du ein ARM-Notebook haben möchtest, dann hast du da nicht so viel Auswahl.
Das ist schon so, das ist so das ARM-Notebook, was halt irgendwie
das war auch letztens erst
nicht. Ja, wollte nicht, wollte nicht Lenovo oder so jetzt auch ARM-Notebooks bauen? War das nicht? Ist das nicht irgendwie an mir vorbeigeflogen?
Eindeutig ist vielleicht, würde ich sagen.
Eindeutig ist vielleicht.
Ich denke, also bestimmt wollen die das, aber.
Ja, ja.
Das ist wie so, dass sie alle Elektroautos bauen wollen. Natürlich wollen die das alle irgendwie so ein bisschen, aber so wirklich coole Dinge dann wirklich machen und wirklich delivern und Dinge und in den Markt bringen, die du dann auch kaufen kannst.
Und sagen, Customer ist es egal, wir machen das trotzdem, weil wir wissen, was die Leute brauchen, die sollen nicht so viel rumheulen, wir machen schon das Richtige. Ja, okay. Nee, wie gesagt, ich hatte nur, glaube ich, von Lenovo oder irgendwem gehört, dass sie jetzt auch ARM-Notebooks rausbringen wollen, aber keine Ahnung, wie weit der Plan ist, ob es da schon welche zu kaufen gibt oder ob das nur, ja, wollen wir gerne mal machen und kommt dann 2035 oder so.
Ja, mehr Ryzen-Notebooks wäre schon in Ordnung.
Aber da kommen doch auch immer mehr, oder?
Also ja, ist auch cool. Die sind auch richtig nice. Ich habe ja auch so ein Ding.
Ach, du hast schon.
Und kann ich empfehlen.
Echt?
Ja, ja.
Mit wie viel RAM? Was ist da drin?
Warte mal.
Was ist das für eins?
Der ist hier gerade nur 16. Das ist ein X1. Ich weiß gar nicht, welche Generation.
Also auch Lenovo, oder was?
Ja, ja. Mhm. Die erste Generation, wo du ein Ryzen drin haben konntest. Und er hat USB-C und das waren quasi die Features, die ich haben wollte.
Okay.
Gut, gut. Und er hat so ein Knubbel, was ich ganz nice finde.
Oh, so eine Klittmaus.
Klittmaus, genau.
Den Ausdruck habe ich auch noch nicht gehört.
Checkpoint. Doch, gab's eine XKCD zu.
Er hat so unregelmäßig gelesen.
Ja, früher hatte Dell die Dinger ja auch drin, aber mittlerweile, ja, ist es vorbei irgendwie. Joa, aber nur auf AMD gehen heißt ja nicht, dass man dann eine andere Architektur hat. Also es ist ja immer noch x86, ne? Ach ja. Na, gucken wir mal.
Ist nice, trotzdem.
Ja, ich warte auf RISC-V, alles andere ist mir scheiß, egal. Ich will keinen ARM.
Da kannst du aber noch warten, hey.
Ja, da warte ich halt. Solange benutze ich halt x86, alten Scheiß.
Ach so, du überspringst quasi.
Ich überspringe die 30 Jahre ARM. Genau, ich überspringe einfach ARM jetzt 30 Jahre lang, bis RISC-V da ist.
Okay, alles klar, das ist ja. Ingus. Gut dabei. Genau. Wie viele Jahre brauchst du dafür, bis du einen RISC-V-Laptop kaufen kannst?
Ja, jetzt. Ich habe gerade gesagt, 30 Jahre. Ja.
In 30 Jahren, okay.
Na klar, haben wir doch.
Ich hoffe, dass irgendjemand trackt es. oder hört die Sendung nach. In 30 genau. Jahren kauft sich Ingo sich ein RISC-V-Notebook.
Ja, das ist wie die ganzen Rentner, die jetzt alle Linux verwenden. Also ich finde es ja echt süß. Ich habe von einigen Leuten, die so. Ja, ich benutze jetzt auch Linux. Weißt du was?
Nice, willkommen im Club. So. Aha. Die wollen einfach nur IT-Support von dir schnorren.
Meinst du? Nee, ja. Also ich biete ja gar keinen an. Also ist ja nicht so.
Ja, das ist ja umso schlimmer dann. Also, dann kommen sie noch vorbei. Ja, du kennst dich doch mit Computern aus. Du hast doch dieses Linux. Mein Drucker funktioniert nicht.
Das ist einfach nur anstecken, oder? Und dann geht's.
Erzähl mir mehr. Versuch mal was einzuscannen mit einfach nur anstecken.
Keine Ahnung. Ich hatte mit meinem Drucker tatsächlich nie Probleme. Das hat immer funktioniert. Also, gut, immer. Also zumindest immer in den letzten 5 bis 10 Jahren davor, okay. Aber jetzt, ich weiß nicht, also alle Scanner, alle Gedönse, die ich habe, haben in letzter Zeit immer funktioniert, hatte ich kein Problem mit.
Netzwerk-Scanning war irgendwie so ein bisschen weird.
Tut auch. Also ich kann das hier aufmachen und dann geht der Scanner unten im Keller an und würde mir das Blatt einscannen.
Liegt halt noch nichts drin.
Ja, genau. Ja. Würde das Blatt einscannen, was drin liegt. Ich meine, wenn nichts drin liegt, ist halt doof, aber das geht.
Okay.
Und ich meine, aber der Drucker ist auch schon 10 Jahre alt, über 10 Jahre. Ja, über 10 Jahre.
Naja.
Gut. Wo sind wir stehen geblieben? Beim Linux-Kernel. Genau. Wir haben nichts Spannendes zu erzählen. wenn euch interessiert, was alles verbessert wurde.
Wo ist denn euer Linux-Kernel gerade?
Können wir euch, schreiben wir hier noch den Link rein, weil sie nicht zu Kernel Newbies oder sowas.
Ja. Gut. Ich bin gerade bei 5.15 noch.
5.18
halt.
Ja, ich bin, glaube ich, auch 5.15 oder sowas.
Ja. Ich habe mein Desktop-System seit dem Umzug nicht angehabt. Deswegen, und Server zählen ja nicht.
Der bestimmt nee. So den guten alten Zweier-Kernel.
2.36.
Ja, oh ja, der 2.36. Der guten
Kernel. Genau. Der Server? Nee, ach, ich gucke wirklich nach. Aber so schlimm ist nicht.
Ich wollte bei meinem Server, also hier dem im Keller.
5.4.
Wollte ich auch updaten auf einen neueren, dann ist er nicht mehr gebootet und hatte ich keine Lust mehr, mich drum zu kümmern. Habe ich den alten wieder gebootet.
Rollback gemacht?
Nee, da habe ich den alten gebootet, ging und dann, ja, genau. Ha, ja. Da war meine Motivation.
Nichts, als wäre das nicht passiert.
Wieso?
Hättest du einfach ein Rollback machen können.
Ja, ich hab doch einfach den alten Kernel gebootet und war fertig.
Ach so, dann hat's ja alles funktioniert.
Hat alles funktioniert, ja.
Perfekt.
So, dann hat irgendjemand einen Twitter-Link hier reingedrängt. Ich weiß nicht, worum es geht.
Was ist ein Twitter-Link? Da kann ja nicht so viel stehen, das ist ja Twitter nur, oder?
Ja, ja. Das dieses, das ist irgendwie Breaking News. Ich hatte noch keine
Breaking
Zeit zu gucken.
News.
Breaking News, genau.
Okay.
Es gibt irgendwie so ein, anscheinend gibt es irgendwie so eine Malware, die Repos auf GitHub infected hat. Und sie haben über 35.000 Repositories gefunden, die irgendwie infected sind, halt irgendwo überall drin.
Aber irgendwer muss die ganzen Pull-Requests doch auch gepullt haben.
Ja. Aber das, ich meine,
ist das über Pull-Requests passiert oder wie hat das, oder hat da jemand quasi die?
Ja, mostly. Irgendwelchen Pull-Requests und dann.
Und dann einfach nur gemerged oder was?
Ja, dann würden sie halt gemerged, weil irgendwie du schaust halt ja nicht immer so genau drauf und dann zack rein und dann ist halt in deiner Software drin.
Ja, das ist echt Quatsch, ja.
Und sie haben halt irgendwie, ja, sie haben sich halt irgendwie ein bisschen Mühe gegeben, dass es irgendwie so einigermaßen wohl nach legiten Pull-Requests aussieht von Projekten, die so semi-legit aussehen oder halt so close enough to etwas, was legit ist. Und wenn du halt irgendwie Unpaint Maintainer für irgendwie deine Software bist, also bei gewissen Projekten schaue ich da auch nicht so genau drauf, was da, wenn irgendwie die Tests durchlaufen, die CI-Pipeline durchläuft und grün ist, dann klick da einfach auf Merge. Ich meine.
Ja. Plus, wir kriegen ja auch solche automatischen Pull-Requests, wo schon drin steht, Bump Version of bla bla bla. Und dann denkst du dir, stimmt, benutzen wir, okay, ja, klick. Guckst halt vielleicht kurz rein, vielleicht auch nicht und dann wird schon irgend so ein automatisches Ding gewesen sein, was dann sagt, ja.
Guckt ihr nicht auf die Changes?
Auf
oder
Arbeit,
ist es
ja,
ist genau quasi das in den Dependencies? Ist es dann in den gehackten Dependencies quasi die Änderung?
Das glaube ich unterschiedlich, wo sie das irgendwie rein, aber also das eine hier ist im Package JSON, also bei NPM-Ding kannst du ja irgendwie im Package JSON kannst du dann irgendwie wo so ein Post install und da kannst du halt ein Script angeben und dann ist da halt ein Script drin und dann ja, da hast du irgendwelche Dependency Bumps und dann halt irgendwie so Hashes und keine Ahnung was und dann hast du halt da halt irgendwo zwischendrin halt noch so ein Post install, was dann halt irgendwie ein Script aufruft.
Keine Ahnung. Also ich gucke wenigstens einmal den Diff an, aber vielleicht bin ich da auch komisch. Also.
Ja, also ich glaube, das kannst du schon sehen im Diff. Okay. Die Examples sind leider alle
weg.
Die sind irgendwie alle schon wieder weg.
Ja.
Weil es halt irgendwie jemand gemerkt hat und aber es, also ich verstehe schon, wie das passieren kann. Mhm. Und ja, gerade so bei so Open Source Zeug.
Ja, trotzdem.
Ist halt. Ich meine, wenn ja, du gut, unpaid Maintainer für irgend so ein großes Dingsy bist und da halt immer wieder mal was
Maintainer
ich meine, ob du da dann,
machen musst, ja.
Ja, ob du da wirklich jeden Pull Request genau reviewst, weiß ich nicht. Also mache ich zumindest nicht.
Ich mache es auf jeden Fall.
Ja.
Aber ich bin
eigentlich da, dachte bin ich, auch ja, aber du hast schon recht. Klar, wenn man viele Repositories hat und irgendwo drüben nur für Aktivität mitsorgen will und nichts blockieren will. Ja. Dann geht das schnell.
Naja, gut.
Kann halt schon mal passieren. Also.
Wie gesagt, ich bin eigentlich, also ich würde niemals irgendwas merchen, wo ich nicht wenigstens einmal den Diff gesehen habe.
Ja, die Frage, wenn in einem Diff halt so viele Sachen drin sind, guckst du dir da wirklich alles an?
Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass da so viele Sachen drin waren, oder? Waren da
ja, so also ich glaube, wenn du so ein Package-JSON-Diff anschaust, die sind halt schon auch einfach scheiße, weil das halt irgendwie so, ja, Package, diese also NPM-Package, diese 100.000 Packages haben geupdatet, was halt legit ist. Ja. Also so ein legiter Diff sieht nicht so signifikant anders auf den ersten Blick, wie halt ein Diff, der irgendwie noch ein Post-Install-Script drin hat.
Okay.
Also ich glaube, da hat
ja, Package JSON ist halt JSON, ja. Und,
ja.
Ja, ja, ich fand da okay.
Das, also
ich sehe das Problem, ja. Wenn du quasi viele Änderungen drin hast, dann kannst du da auch mal schnell was drin verstecken. Aber wenn es quasi irgendwie nur eine Versionsbump drin ist und der andere quasi dieser Post-Install, wäre natürlich, das wird schon auf.
Das könntest du dann schon sehen. Eben, ich finde es ein bisschen schade, dass ich sehe hier.
Ja, ich sehe gar nichts mehr.
Ja, die sind leider alle tot. Ich weiß nicht, wie obvious das es war, wie gut man das hätte sehen können beim Merchen, aber ja. Also gewisse Projekte haben ja auch direkt Bots, die so Zeug merchen und einfach sagen so, ja, sehr läuft durch.
Ach so, und dann
das laufen und dann ab, zack, okay, rein damit. Ja. Dann hat es dich natürlich auch, weil dann hast du halt keine Person mehr gehabt, die das gereviewt hat, weil du davon ausgehst, so ja, wenn halt irgendwie die Tests nicht kaputt machst, dann wird der Change schon gut genug sein. Aber ja, ist schon interessant.
Ja. Ja, zeigt mal wieder so ein bisschen Schwächen von diesem Development Process, wenn da nicht alle wirklich wachsam sind, dann passiert sowas.
Immer noch sorgfältig arbeiten, das nimmt dir immer noch keiner ab.
Ja. Ach Mann, hey.
Warum eigentlich? Ja.
Doch, irgendwann, die KI.
Ja, und dann sind wir beim großen Thema von irgendwie, du willst die Leute halt irgendwie auch dafür zahlen, dass sie sich die Zeit nehmen können, das sich anzuschauen, weil sonst ist halt so ein bisschen, ja. Ich habe das Gefühl, wenn du niemand dafür zahlst, dann
bist du halt dem ausgeliefert, dass die Motivation da ist und dass die Zeit da ist. Und ich meine, in unser Lebenswandel gerade merken wir ja auch, dass die Zeit schnell weg ist. Ich glaube, die Motivation ist lange da, weil man ja irgendwie hat man ja auch mal aus Gründen damit angefangen. Es sei denn, es passiert irgendwas, was einen endlos abnervt. Aber dass halt andere Dinge wichtiger werden, das passiert viel schneller.
Das denke ich auch.
Und da hat man da so ein Projekt. Was mir zum Beispiel auch passiert ist, ich maintaine ja auch ein Plugin für NativeScript, das PDF-View.
Ja.
Und mich hat das NativeScript-Team jetzt angeschrieben und nochmal vorgeschlagen, oder was heißt nochmal, die haben vorgeschlagen, dass wir einen Pull-Request machen und das in das Main-Repository rübernehmen. Und die sagen dann halt auch, ja, es ist halt einfacher zu maintainen. Also sie haben das total freundlich gemacht und auch hier, du kriegst Commit-Rechte und hier, du kannst dann pushen, wann du willst und wir wollen dir nichts wegnehmen, aber es ist halt insgesamt für die Community einfacher, wenn das irgendwo liegt, wo
zentral,
wo man drankommt, wo Leute sich kümmern können, wenn sie wollen.
Ja, wo sich auch jemand anders als du, wenn du jetzt gerade mal keine Lust hast, dich drum zu kümmern, halt jemand anders diesen Pull-Request reviewen kann.
Genau das, ja. Genau, und die Krönung davon war dann habe ich das einem Kollegen erzählt, der einfach mehr Zeit hat als ich und da hat der Kollege schnell den Pull-Request gemacht. Am nächsten Tag der Pull-Request schon da, ich so, oh, cool, ja, gut. Ja, so ist es mit der Zeit, rennt einem davon.
Ja, viel Zeit haben auch Leute, die bei Mozilla Voice mitmachen, zumindest mussten sie ja alles einmal einsprechen.
Ja, wir haben ja mehrfach davon berichtet. Und jetzt hat Mozilla Voice einen neuen Datensatz veröffentlicht.
Sehr schön.
Das heißt, okay, wenn ihr irgendwas vertonen wollt oder so Sprachsamples braucht, Mozilla Voice is the way to go.
Das sind alle Sprachen, ne? Alle möglichen Sprachen. Also Deutsch ist dabei, Englisch dabei, einige andere Sprachen auch.
Und da kannst du quasi einfach den Text sagen und dann macht und dann kommt das rausgesprochen raus oder wie hieß es?
Also das ist ja ein Datensatz für Common Voice und dieses Common Voice Projekt ist ja eben, da dient dazu, dass du Sprachsamples für alles Mögliche hast und die kannst du dann in beide Richtungen benutzen. Sowohl um abzugleichen, dass ein Audio-Sample, das du hast, etwas Bestimmtes bedeutet oder auch um eine bestimmte Sprachausgabe wiederzugeben.
Okay. Kann man, gibt's da irgendwie so eine Library, wo du einfach sagen kannst, import Common Voice und dann Common Voice.speak und dann sagt er den Text in der Sprache?
Verständnis nach ist dieser Datensatz vor allem Trainingsmaterial. Dieses, wie du ihn benutzt und was du dann damit anfängst, das setzt dann darauf auf, ob du das in eine KI kippst, in Machine Learning oder
Du kannst ja quasi nur durch irgendwelchen Machine Learning Quatsch durchjagen. Aber dann ist hier die Frage, wie geht es? Das ist immer das Gleiche.
Direkt
das
wieder
ist
Arbeit, nicht, ne?
Ja, das ist direkt Arbeit. Wenn irgendjemand sagt, hier, gib diese 5 Kommandos in deine Shell ein und dann ist fertig. Okay, aber so wie das jetzt, also so wie ich das vor einem halben Jahr kennengelernt habe, ist es nicht so. Sondern du hast ungefähr 100 Sachen und dann so, ja, du hast dieses eine Ding und das dieses andere Ding, aber du brauchst irgendwie alles und du hast diese Teile, die sich dann kombinieren zu irgendwie noch einem anderen Ding. Und dann ist immer noch nicht fertig, sondern dann brauchst du noch 10 andere Schritte. Und das war echt ultra frustrierend und nicht so, okay, Import, Common Voice. Naja.
Kannst du bauen?
Vielleicht macht es irgendjemand nochmal einfach.
Genau, kannst du bauen oder bauen lassen. Vielleicht
ich hatte es, glaube ich, letztes Mal schon eins gepickt, wo das ging. Das war ganz nice. So eine, weiß gar nicht mal, welches Projekt das war. Wo du quasi sagen kannst, import dieses eine Projekt und dann sagst du .speak und dann fällt deine Wave raus. Und das jetzt mit irgendwelchen Datensätzen wäre natürlich noch cooler. Aber die war irgendwie schon vortrainierte Zeugs. Ja, ein bisschen frustrierend. Aber vielleicht ist es nicht für normale Menschen, sondern es ist quasi immer nur für so Leute, die es irgendwie nicht als Hobby machen, sondern
ja, aus. ich glaube tatsächlich, das ist, hat sowas von einfach Arbeit. Zugänglichen Forschungsdaten. Und klar, das hier ist kein Consumer-Produkt.
Das ist leider, das sind noch die Rohdaten, die du dann selber verlernen, also quasi einlernen musst. Ja.
Trotzdem coole Sache.
Klar.
Kann darauf aufbauen.
Kann man darauf aufbauen. Wie gesagt, je einfacher das wird, die Daten auch tatsächlich zu verwenden. Wenn einer quasi einen Batch-Wrapper drumherum baut, der genau das macht und selbst wenn es irgendwie eine Dreiviertelstunde braucht, um dieses Modell da zu lernen, wäre in Ordnung für mich. Ich habe ja auch Zeit. Ich kann das ja auch über Nacht laufen lassen, aber quasi diese 100 Schritte zu einem Schritt, den du doppelklicken machst, das ist schon, wäre schon cool. Gibt's vielleicht auch. Vielleicht kenne ich es einfach nicht.
Vielleicht hat ein Hörer ja noch eine Idee.
Ja, genau. Dann würde ich nämlich gerne unseren Podcast, diese AI, den Ingo besser versteht, lernen. Weil das könnten wir machen. Ja, wir könnten quasi Ingos Sprachdinger schon auch zu Text machen lassen, von unseren Hörern zum Beispiel. Und dann diese einzelnen Sachen halt die KI lernen lassen, aber das, dass man das quasi macht, das ist noch irgendwie zu kompliziert für mich. Anyways.
Genau. Kommen wir zu anderen interessanten News, schönen Sachen, nämlich Linux Mint 21 ist fertig. Weiß nicht, wer hat das reingeschrieben?
Das war ich und das war das, wo ich vorhin meinte, hat jemand das gelesen, weil ich weiß nicht viel mehr, außer dass 21 fertig ist.
Schön, okay, gut, wunderbar.
Aber so ein bisschen habe ich dann in der Zwischenzeit schon mal nachgelesen und bin dabei hängen geblieben, dass es den einen Hauptentwickler gibt, das ist der Clement Lefebvre. Ich kann kein Französisch, ich sollte das sein lassen mit dem Versuch, das auszusprechen. Es ist vieles neu. Es gibt drei angebotene Desktops. Es gibt Cinnamon 5.4, XFCE und Mate. Und sie haben einen neuen Bluetooth-Stack drin. Das heißt, für so Desktop-übliche Anwendungen sollte es jetzt besser werden, alles. Und der Grund ist, dass sie weniger von GNOME Bluetooth abhängig sein wollen, dass sie jetzt BlueMain einsetzen anstatt Blueberry. Und sie setzen damit auf den BlueStack, der wohl überall funktioniert und auch sehr etabliert ist. Insofern, alles wird besser im Bereich von Bluetooth.
Bluetooth, genau.
Bluetooth, genau. Ja.
Ich weiß nicht, genau, wie das ausgesprochen wird, aber ja. Das hat, das, ja. Ich habe gedacht, das ist das Einzige, was es gibt, aber wohl anscheinend nicht.
Ich kann da auch nichts anderes, aber gut. Blueberry. Aha.
Ihr benutzt Bluetooth mit eurem Linux-Laptop?
Ja. Ja, na klar. Weil das funktioniert, man. Das ist soweit, also, dass du es einfach aktivieren kannst und dann kannst du kombinieren.
Also,
ich habe ein Bluetooth-Headset, was ich ab und zu mal verwende, zum Beispiel.
Aber warum?
Weil es geht.
Aber Kabel ist geil.
Ja, aber mit Kabel geil, kann ich nicht so weit weglaufen von meinem Rechner.
Das ist korrekt, ja.
Ja,
also Bluetooth funktioniert ja, quasi weird. Gut genug auf deinem Laptop jetzt, dass du es einfach benutzen kannst, dass du da nicht mehr
also,
so, ah shit, jetzt muss ich hier erstmal irgendwie noch eine halbe Stunde googeln und Kommandozeile machen, sondern du gehst da oben rechts, sagst dann verbinden und dann verbindet sich das.
Ja, ich sehe das auch immer, aber ich,
Du siehst dieses Icon, aber du hast noch nie draufgeklickt.
Nee, ich hab halt den Use Case nicht, also. Ja. Okay. Ja, ich habe irgendwie Bluetooth-Telefon.
Bluetooth zu Telefon.
Ja, mein Telefon macht Bluetooth und das pair ich dann auch selten mal mit meinem Kopfhörern, weil ich habe so diese, wie heißt das, Bone Conducting fürs Fahrradfahren, weil du weißt halt beim Fahrradfahren schon irgendwie das Auto hören, was hinter dir fährt oder so. Und die gibt's halt irgendwie nur in Bluetooth. Und sonst weiß ich nicht. Bluetooth, braucht man das?
Ja, anscheinend.
Ja, bestimmt. Es ist nervig, weil ja, es funktioniert nicht so rund, wie man das will, aber eigentlich braucht man das.
Also ich lebe irgendwie gut ohne Bluetooth auf meinem Rechner.
Ja, auf dem Rechner brauche ich es auch nicht so oft, aber es funktioniert.
Ja,
also selbst dieser eine komische Etikettendrucker, den ich hier habe, der könnte per Bluetooth die Sachen empfangen. Also er kann sie natürlich auch per WLAN und per Kabel empfangen, aber er könnte auch Bluetooth und ich könnte das Ding mit Bluetooth verwenden, bin mit meinem Rechner. Viele Geräte können Bluetooth.
Ja. Kann der waschbare Etiketten drucken?
Habe ich noch nie probiert.
Das ist geil. Okay. Mit Bluetooth? Oder wie?
Das wäre ich habe tatsächlich überlegt, ob ich mir so einen Etikettendrucker noch einen zusätzlichen zu dem Label Printer, den ich hier habe, zulegen soll. Aber der einzige Einsatzfall wäre, dass das so waschbare Etiketten, die man in Klamotten kleben kann, drucken kann.
Ja, aber hast du nicht, also du hast schon so ein Label, so ein Dymo oder so ein anderes?
Ja, so ein Dymo habe ich, genau. Ja, so ein,
ja, dann, der kann auch schon waschbare Etiketten drucken, oder?
Ja, die Bänder, die das können sollten, die wir mal dafür besorgt hatten, das ist nicht so super. Und dann ist natürlich, eigentlich soll da am besten noch ein Bild drin sein, damit die Person, für die man das in die Klamotten klebt, das auch selber erkennen kann, welches ihre Klamotten sind. Dann willst du noch ein Bildchen mitdrucken und ja, dann geht der Spaß los.
Ja, okay, dann wird es auf einmal komplizierter.
Ja, genau, da entsteht dann so eine Wissenschaft für sich und an dem Punkt habe ich abgebrochen und gedacht, es gibt gerade Wichtigeres. Zum Beispiel, um das zu Ende zu bringen kurz, dass mit Linux Mint 21 auch der Cinnamon Desktop nochmal eine Erweiterung oder eine Überarbeitung bekommen hat. Cinnamon ist eine Eigenimplementierung in Bezug auf die Desktop-Umgebung zur Erinnerung und dort haben sie den Fenstermanager massiv überarbeitet. Ja, genau. Okay. Deswegen Upgrade lohnt sich anscheinend allein fürs Bluetooth.
Okay.
Dann
Updatet mal fleißig, wenn ihr Linux Mint Nutzer seid. Und ansonsten
macht das. In meinem Betreuungsdeck mal gucken, wie sich die Kiste verhält, wenn ich das upgrade. Ja.
Nee, ich kenne zwar Leute, die es einsetzen, aber keine, die Hilfe bräuchten. Von dem her.
Ah, ja.
Jo. Hilfe bräuchte man vielleicht, wenn man OpenSense einsetzt oder auch nicht? Keine Ahnung.
Haben ein neues Release, die haben auch ein neues Release, das, die machen so timely, also die machen irgendwie alle halbe Jahre, also es gibt irgendwie 2201, glaube ich, im Januar und 2207 im Sommer, dann gibt es dann die 2301 und so weiter. Heißt, wenn man so mit Monaten und so ein bisschen kann, ist jetzt irgendwie gerade wieder eine neue Version da. Und eigentlich haben sie abgekündigt, dieses OS Dynamic DNS Plugin. aber das jetzt doch nochmal drin und da bin ich ganz froh, weil ich habe noch nicht alles davon wegmigriert. Und das eine Ding, was ich habe, das ist halt irgendwie mein DNS-Provider und da war es gar nicht, also die machen halt so ein bisschen komische Sachen für Dynamic DNS. Und das konntest du halt vorher mit über so eine Custom Config einfach da reinhacken und dann ging das. Und jetzt neu verwenden sie irgendwie dieses DD-Client unten drunter und dieses DD-Client kann halt irgendwie nur dieses, ist irgend so ein Perl-Dingsy-Tool, was irgendwie nur diese Dynamic DNS-Protokolle kann. Und das unterstützt mein Provider halt nicht und dann habe ich irgendwie so ein Problem. Was, ja. Ich weiß auch noch nicht, muss ich irgendwie eine Lösung finden oder halt irgendwie mir einen anderen Provider suchen oder irgendwas selber basteln oder...
Selber basteln, ja!
Ja,
selber
ich mein,
basteln! Basteln ja. Sie!
Im Prinzip ist es irgendwie ein Curl-Script, was das alle 5 Minuten irgendwie da reinhackt und dann...
Oder einfach eine feste IP besorgen.
Das lohnt sich
nicht.
Nee,
lieber
so
selber
nicht.
Hacken, machen wie so ein Curl-Ding, was irgendwie in einem System-Dich-Timer läuft, dann ist fertig.
Ja, ja, in Crontab und.
Genau, Crontab, machst einfach Stern oder so und dann läuft es irgendwie jede Minute oder so.
Es gibt hier diese eine gute Webseite,
Curl-Generator.
Ja,
weil
hier
du jedes Crontab, Mal drüber nachdenken musst, wie es funktioniert.
Ja, ja, crontab.guru.
Ja.
Das, was ich immer hernehme.
So traurig, dass man es braucht, hey.
Ist halt
so
scheiße, aber
behindert einfach.
Es funktioniert halt. Das halt.
Lieber System-Detimer, da ist wenigstens klar, was du willst. Da steht nämlich die Zahl, die wann es ist.
Das Problem ist, es ist natürlich OpenSense, ist natürlich ein FreeBSD-based.
Ja, FreeBSD.
System, da hast du halt kein.
Tja, da bist du halt.
Mit allen Vor- und Nachteilen hast du da halt kein System-D drauf. Und da musst du es halt in Crontab packen und dann...
Dabei hat selbst Microsoft es demnächst.
Ja. Das
die Leute
werden
wissen,
wir
was
ja noch sehen. Aber ja, habe ich sonst geupdatet und sonst irgendwie flawless funktioniert irgendwie alles so, wie es soll. Habe ich das...
Hast
ja,
du
ja. Was? Wir haben dann noch, ich pack das mal zu Mimimis, ich habe noch mehr zum Rumheulen. Glaube ich.
Nicht nur Crontabs.
Nee. Nee, nicht nur, genau. Aber ja, neues Release, funktioniert super. Habe ich irgendwie aufgespielt, kein Problem. Ach so, ja, die Libre SSL Edition ist wohl auch eher so ein bisschen abgekündigt. Also es gibt sie noch, aber wenn du zum Beispiel irgendwie das Tor-Plugin haben möchtest, das hat schon aufgehört zu funktionieren.
Muss so frei SSL gehen. Nee.
Musst frei du frei SSL.
Wir können es mal wieder rebasen, das ist eine gute Idee.
Nee, geht also was, du musst wieder auf Open SSL oder was? Gibt, ist Libre SSL ist nicht mehr richtig maintained oder was? Ich hab das...
Nein, was? Ich glaube, das ist unser freie SSL.
Ja. Was ist Ingos Frage? Ingo, was ist deine Frage?
Du hast gerade gesagt, Libre SSL ist in dem OpenSense nicht mehr richtig, wird nicht mehr richtig weiterentwickelt. Und du musst wieder auf Open SSL gehen, sozusagen.
Genau, es gibt einen OpenSense Flavor mit Libre SSL anstelle von Open SSL, was eigentlich ganz geil wäre. Aber es ist halt nur ein Flavor und ich nehme mal an, das macht halt zu viel Arbeit, weil halt doch immer alles bricht, wenn du nicht genau OpenSSL hast. Und sie haben vermutlich niemand mehr, der sich halt irgendwie genug Zeit da investieren kann und es ist halt auch so ein...
Tja, dann passiert sowas.
Genau, und darum ist es halt irgendwie abgekündigt, weil sich halt niemand groß darum kümmern kann, will. Und das heißt, du musst mit dieser Version halt noch nicht, aber ich glaube, mit der nächsten wird es keinen Libre SSL mehr geben. Und gewisse Dinge funktionieren, gewisse Plugins funktionieren halt wohl irgendwie in der 22.07, also in der 22.7, schon nicht mehr mit Libre SSL, also irgendwie das Tor-Plugin. Haben sie da, glaube ich, speziell hervorgehoben. Ja, hat mich auch betroffen. Ich habe jetzt einfach mal auf OpenSSL umgestellt, aber das ist auch irgendwie, das kannst du da einfach umstellen, so ein Dropdown, und dann sagst du halt, ich hätte gern LibreSSL oder ich hätte gern OpenSSL. Du machst irgendwie ein Update und dann hast du das.
Hm. Okidoki. So, und werden dann sehen. Magst du irgendwie Sprachnachrichten? Du bist irgendwie komisch.
Also, hier, ich wusste nicht, wo ich das
eindeutig Mimimi
ja.
reinpacken soll.
Es mag niemand meine Sprachnachrichten.
Das ist mir egal, ob Leute meine Sprachnachrichten mögen. Aber ich finde es toll, Sprachnachrichten zu bekommen. Das sind wie so kleine Mini-Podcasts, die du von deinen Freunden bekommst. Das ist voll geil. Das
kleine Mini-Podcast. Sehr einseitige Mini-Podcast, wenn niemand antwortet.
Da ist so viel falsch dran.
Ja.
Nein, ich will keine Mini-Podcasts bekommen.
Warum nicht? Ich entscheide mich aktiv für Podcasts. Nicht jemand anders drückt mir seinen beschissenen Podcast auf. Hier, hör meinen Podcast. Ich schicke dir nicht, was ich will. Ich schicke dir einfach einen Podcast. Den musst du jetzt hören.
Und da musst du 5 Minuten in die stille Ecke gehen, damit du die Quintessenz von 3 Wörtern aus diesem 5-Minuten-Podcast rausdestillieren kannst.
Aber das ist ein Podcast. Das ist irgendwie
ganz schön beschissener Podcast, den ich nicht wollte. Ich wollte keinen Podcast von diesen anderen Leuten.
Nein, ist alles falsch. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ich damit alleine bin, aber ich habe heute festgestellt.
Du bist alleine, eindeutig.
Ich finde es tatsächlich eine tolle, also ich finde es gut.
Okay, warum findest du es gut? Vielleicht fangen wir mal vorne an.
Was?
Das du magst Podcasts und du magst von anderen Leuten Podcasts empfangen?
Ich mag Podcasts,
Abonnier-Podcasts.
Ja, mach ich ja, aber die sind immer so wie hier, oder? Ist dann immer viel zu lang, das ist irgendwie so 3 Stunden und so, und ich meine, wer hat Zeit? Und wenn du so eine kleine Sprachnachricht hast, dann ist das irgendwie so 2 bis 5 Minuten und das ist so
2 bis 5 Minuten sind deine Sprachnachrichten? Wenn mir jemand dir länger eine Sprachnachricht als 10 Sekunden schickt, ist schon nervig, ja? Ohne Witz.
Ja, also ich finde es gut.
Also du bist auch so eher so ein TikToker dann, oder?
Ich benutze nicht. Ich habe mir einen Account geklickt, aber ich würde da zu viel Zeit drauf verbringen.
Das wäre, glaube ich, das, was quasi dann vielleicht zu dir passen würde. Wenn du gerne Sprachnachrichten bekommst, bekommst du vielleicht auch gerne TikTok-Sprachnachrichten und Videos.
Ich benutze TikTok nicht, weil ich es doof finde. Ich benutze es nicht, weil ich nicht die Zeit habe, mindless jeden Tag nochmal 2 Stunden TikTok irgendwie zu scrollen, weil irgendwann muss ich schlafen, ich muss irgendwie arbeiten, ich muss irgendwie essen, ich will irgendwie ein bisschen rausgehen und so. Ich will meine Zeit nicht damit verbringen, irgendwie 2 Stunden pointless auf TikTok rum zu scrollen.
Ich weiß ja nicht, vielleicht, wenn du so 3 Freunde hast und die schicken dir dann diese TikTok-Sprachnachrichten, vielleicht ist es das, was du haben willst.
Ja, das ist ja dann wieder okay, weil man kommt ja nicht irgendwie.
Nicht diesen Social-Kram davon, sondern nur quasi, du hast Freunde und die schicken dir so Kurznachrichten, nur
so
das ist halt
keine. Mini-Podcast, vielleicht so in einem RSS-Feed, so 2 bis 5 Minuten, kann ich das subscriben und dann kann ich mir da anhören, wie ihr Tag war, was sie so machen. Finde ich gut.
Schicken dir Leute solche Nachrichten? Weil meine Nachrichten sind meistens so. Ich weiß noch nicht, ob ich jetzt, warte ganz kurz, hier ist noch jemand an der Tür, gleich mach ich weiter. Ich kann heute doch nicht.
Okay.
Das sind halt quasi 2 Wörter, kann nicht, hätte mir gereicht, da brauche ich keine 20 Sekunden um den heißen Brei drumherum, ob jetzt kann oder nicht.
Also, lass mich das eingrenzen in
legit.
Ich bin voll bei dir, wenn es darum geht, irgendwie so Informationen. Wir möchten uns irgendwo treffen, irgendwie. Du musst mir nicht eine Sprachnachricht schicken, wo du mir schreibst, wann du wo bist und auf welchen Zug du jetzt gehst und wo wir uns dann treffen und wo wir nachher weitergehen und all dieses ganze organisatorische Zeug. Bin ich voll bei dir. Das gehört nicht in eine Sprachnachricht, weil das so, sehe ich ein, das macht keinen Sinn, das ist super ineffizient.
Okay, da sind wir auf einer Seite, sind wir wenigstens erstmal auf einer Seite.
Genau,
da und jetzt bin erzähl ich mir, was du für Sprachnachrichten bekommst.
Der Use Case ist halt echt dieses zwischenmenschliche Smalltalk, irgendwie so, hey, ich bin irgendwie hier, ich mache irgendwie das und das. Dieses Mini-Podcast-Feeling.
Ah, ich weiß, was du gerne hörst. Anrufbeantworter. Früher war das, das war quasi kostenlos, aus dem anderen auf den Anrufbeantworter zu sprechen. Und dann hat man so kommuniziert. Das war halt asynchron, es war kostenlos. Ja. Und man hat quasi dieses Reden-Ding, ohne dass man auf den anderen quasi auf seine Antworten hören kann.
Man kann den einfach zutexten. Ja, genau, das ist das Problem mit Sprachnachrichten. Dass aber die Leute das einfach texten, senden.
Genau. Ja. Und das Ding hat wenigstens nach 30 Sekunden gesagt, das ist voll.
Ja.
Das war wenigstens das Limit.
Aber Anrufbeantworter verstehe ich, ja. Also Anrufbeantworter, Sprachnachrichten, das hatte ich früher auch gemacht. Nee, das war quasi
fand ich früher,
der Grund.
Nein, nee, auch nee, Anrufbeantworter fand ich früher schon scheiße.
Nee, das war nicht so, dass dir irgendjemand auf dem Anrufbeantworter spricht, sondern halt jemanden, den du gerne hast, oder?
Ja, ich meine, das Schöne ist ja, du musst diese Sprachnachrichten auch nicht hören. Das heißt, wenn du Sprachnachrichten von Leuten bekommst, die du nicht magst, kannst du einfach dieses Thumbs-up-Emoji zurückschicken, immer, wenn das kommt. Und das ist nie falsch, das ist immer so. Vielleicht ist so ein Agreement, keine Ahnung, ist immer gut, einfach oder, Thumbs up.
Oder so ein Zwinker-Smiley. So.
Ja, oder so ein Zwinker-Smiley, einfach immer und du bist fein raus und bei
ich
Leuten,
schicke
die
immer
du
nur
magst,
heulende Smileys, so. Wenn ich Sprachnachrichten bekomme, heulende Smileys, einfach.
Ne, also ja, genau,
wer druckt hier?
Es gibt Ausnahmen. Wenn jemand Auto fährt, dann verzeihe ich den Leuten, dass sie mir Sprachnachrichten schicken.
Nein, auch nicht.
Nein, die Autos können das mittlerweile. Du setzt dich ins Auto und der liest dir deine Textnachrichten vor und du kannst auch die Sachen diktieren und er macht Sprachnachrichten. Also er macht Texte draus. Ist voll
aber
okay.
Aber die Sprachnachrichten, die man diktiert hat, muss man gegenlegen. Ansonsten
macht er
schickt
ja.
Entstehen internationale Konflikte. Wenn du Sprachnachrichten losschickst, ohne dass du sie gegengelesen hast.
Ja, er sagt dir, was er schicken würde. Dann kannst du ja immer noch sagen,
nein. Dann muss ich
ja
das Zeug, was ich selber diktiert habe, nochmal hören. Ist ja auch nervig.
Ja. Das ist ja cool. Ist halt im Auto, ist es halt so.
Ja. Ja. Also ich finde auch Sprachnachrichten aus dem Auto nicht gut. Und wenn die Leute sich am Ende dann entschuldigen, dass sie mir eine Nachricht geschickt haben, dann ist wieder fast okay.
Also, immer wenn du dem Felix was auf den Band sprecht, sozusagen, immer gleich
entschuldige. Auf seinen Anrufbeantworter, auf seinen virtuellen Anrufbeantworter raussprechen, dann bitte entweder, wenn wir uns das nächste Mal treffen, entschuldigen, oder direkt als Sprachnachricht, wenn ihr das, als Textnachricht nachträglich.
Nee, als Sprachnachricht hinterher, nach der Sprachnachricht, um sich zu entschuldigen. Und die Entschuldigung muss länger sein als die Sprachnachricht selbst.
Ja, genau. Und es muss mindestens irgendwas dazwischen passieren, was total lapidar ist. Und zum Beispiel hier so ein Briefkasten musst du aufmachen, nebenher oder so.
Ja.
Das stimmt. Gut. Kommen wir zum Leistungsschutzrecht. So.
What? Mhm. Hier sind wir.
Kommen
mal
wir
von harter Übergang. Ja,
genau.
Kommen wir zum Leistungsschutzrecht.
Kommen wir doch mal wieder zu ganz trockenen Themen zurück, nachdem wir jetzt uns lustig über Voice-Nachrichten ausgetauscht haben, hier im Audio-Podcast.
Dass wir es vollkommen bescheuert finden.
Genau.
Audio finden wir doof.
Ja, also Audio auf dem Handy finden wir total doof. Genau. Ambivalent sehe ich dieses Leistungsschutzrecht. Also eigentlich finde ich.
Was war das nochmal?
Na, das war, wenn Suchmaschinen oder andere Anbieter Textschnipsel und Überschriften von Presseverlagen übernehmen, dass sie dann den Presseverlagen dafür Geld geben müssen.
Mhm.
Weil sie nehmen ja eine Leistung in Anspruch.
Ja.
Fanden natürlich viele nicht gut, haben dann einfach gesagt, naja, dann benutzen wir nur noch den Teil, der kostenlos ist, nämlich irgendwie nur noch die Überschrift oder sowas.
Mhm.
Oder schließen extra Verträge mit den Presseverlagen, so macht Google das zum Beispiel. für, weiß ich nicht, Google News und andere Sachen handeln sie halt irgendwas mit den Verlagen aus, dass sie dann halt so ein paar Geld 80 irgendwie da überweisen. Das geht aber an dieser Verwertungsgesellschaft, die das durchsetzen will in Deutschland, die früher VG Media hieß und jetzt Korinth Media.
Total. Korinthenkacke, ey.
Ja, genau, also ich weiß nicht, wie bescheuert kann man eigentlich sein, dass er sich diesen Namen gibt, aber hey, was mit VG Media, weil ja mehrere irgendwie so heißen, VG Wort, VG Media, hätte man ja irgendwas anfangen können, aber Korinthenkacke Media finde ich ein bisschen.
Das ist so Bullshit, ey.
Das ist so. Gut, jedenfalls wollen die das durchsetzen und sie haben es jetzt tatsächlich bei einer Suchmaschine geschafft, nämlich bei dieser Ecosia.
Habe ich noch nie vorher gehört.
Doch, ich habe die
Ecosia, auch doch. Die haben wir auch
diskutiert. Ja, das dachte ich jetzt so, aber ich habe ja für mich gesprochen.
Ja, ja, aber wir haben sie doch was diskutiert, machen? Als wir über diese Datensuchmaschinen, Sammelarmen Suchmaschinen gesprochen haben.
Das war eine
haben.
von den Optionen, oder was?
Ja, das ist eine von den Optionen.
Okay. Genau.
Ist, glaube ich, ein Berliner Unternehmen, ne? Wenn ich das richtig im Kopf habe, die jedes Mal, wenn du darüber suchst, aber benutzen auch den Bing, also benutzen auch ein Bing im Hintergrund, dann pflanzen sie Bäume davon oder stecken
jedes Mal ein oder was?
Naja, sie sammeln, also je nachdem, wie viele Anfragen du dann oder alle stellen, wie viel Geld dann sie von Bing und Co. kriegen dafür, dass das
dann runtergerechnet
wird, wird es irgendwann, nehmen sie den großen oder nehmen sie fast alles von ihren Umsätzen und pflanzen dafür Bäume. Jetzt müssen sie leider nicht nur Bäume pflanzen, sondern müssen den Presseverlagen auch noch 11% ihres Umsatzes abgeben, weil die jetzt über diese Korinthenkacker-Media dann noch ausgeschüttet werden.
Das ist ein Quatsch, echt.
Deswegen, ich weiß auch nicht. Also, ja, ich bin dafür, dass Urheber was kriegen. Ob das jetzt die Presseverlage sein müssen, da habe ich schon mal einen großen Haken oder ein großes Fragezeichen dran. Ja, dass die Urheber was vom Kuchen abkriegen, auch was Suchmaschinen irgendwie verdienen mit den vielen Werbeanzeigen, die sie schalten, aber auch da im Endeffekt veröffentlichen sie es ja auch nicht auf Google, sondern sie veröffentlichen es auf irgendeiner Webseite und wenn der Klick dann dazu führt, dass sie auf die Webseite kommen, haben sie ja auch irgendwie ihr Geld. Also, ja. Und jetzt hat diese Korinth Media mal endlich einmal es durchgeschafft sozusagen und eine Suchmaschine dazu gekriegt, dieses Produkt hier zu unterschreiben und dafür Beiträge abzudrücken. Microsoft mit Bing müssen sie, glaube ich, verklagen. Google schafft's, weil sie groß genug sind, mit den Verlagen sowieso eigene Deals auszuhandeln. Also wenn sie das nicht schaffen, Google zu knacken sozusagen, dann sehe ich da nicht groß das Ding, dass sie da irgendwelche Sätze durchdrücken können, also Geld, also Verträge durchdrücken können, die irgendwie groß genug sind, dass sich das Ganze am Leben erhält. Also im Endeffekt verbraucht diese Korinth Media gerade mehr Geld an Klagen und allem, als sie wirklich Einnahmen produziert und Geld irgendwie ausschütten könnte.
Also was müssen jetzt zahlen? 11% des Umsatzes steht hier.
Genau, 11% des Umsatzes von
das ist schon ganz eine Menge, Mann.
Ja.
Ja, und es hat auch irgendwie die großen, also es führt vermutlich eher zu mehr Monopolen als zu weniger, weil die großen halt eben irgendwie so ein Google kann sich halt einen super guten die haben halt super viel Marktmacht, die können sich halt einen guten Vertrag raushandeln und
ja, da kostet
so
quasi die nix.
Ja, und irgend so ein kleiner, für den ist es dann super schwierig, überhaupt in den Markt zu kommen und irgendwie eine Google-Konkurrenz zu machen.
Ja,
oder
zumal
irgendwie,
Ja, zumal die ja jetzt quasi nur Bing benutzen und dann steht halt bei Bing irgendwelche Überschriften und dafür müssen die dann blechen oder was? Ist ja auch Quatsch irgendwie.
Na, je nachdem, wie sie es auf ihrer Webseite wahrscheinlich anzeigen, aber ja.
Ja, das wird klar, wahrscheinlich nur 1:1 durchgereicht, so wie bei DuckDuckGo, oder? Ja. Oder, ja, keine Ahnung, die machen so ein bisschen oben drauf, aber die machen ja nichts mit den eigentlichen Suchergebnissen.
Na gut, also schon DuckDuckGo hat es ja auch gemacht, dann Meta-Informationen anzuzeigen, also würde
ja,
ich
ja, klar, die haben die Informationen noch weiter enriched, aber das, was da von Bing zurückkam mit dem Suchergebnis und mit dem Textausschnitt, da machen die ja gar nichts mit
Also so stelle ich mir es vor, keine Ahnung. Ja, schon dreist irgendwie. Weil eigentlich müsste ja Bing dafür zahlen, weil die ja das nur recyceln, was da Bing schreibt.
Ja, aber sie präsentieren es dem User und sie haben Mehrwert davon. Also, oder sie verkaufen es auf irgendeine Art und Weise.
Naja, sie zeigen ja Werbung an. Sie zeigen ja Werbung an auf ihrer Webseite und machen damit ja das Geld sozusagen.
Okay. Ja. Keine Ahnung, ich habe so lange keine Werbung mehr gesehen. Doch, letztens habe ich Werbung gesehen.
Was? Und
zwar bei jemand anders.
Draußen in der realen Welt.
Nee. Ach so. Nee, ja, da ist so, ja, da, das ist ja schon, ja.
Da kann man
anderes Thema, ja. Aber letztens war quasi ein Student und ich wollte quasi mit ihm irgendwas debuggen und dann macht er seinen Browser auf, geht auf eine Webseite, holy shit, man, ist aber eigentlich viel Werbung. Wie kann man denn überhaupt googeln? Wie kann man überhaupt irgendwas finden, wenn einfach so viel Werbung ist? Die Webseiten laden ja auch ewig.
Und daraufhin hast du ihm erstmal 2 Stunden lang gezeigt, wie er ordentlich seinen Rechner aufsetzt.
Nee, also Teil unseres Onboarding-Prozesses wird es jetzt, einen Adblocker zu installieren. Das kann es ja wohl nicht sein. Das ist ja wohl der Superquatsch. Wie kann man denn überhaupt wieder benutzen ohne Adblocker?
Ich muss ganz ehrlich sagen, auf meinem Arbeitscomputer habe ich kein Adblock drauf. Und
googelst du mit deinem Arbeitscomputer?
Ja, also, aber Stack Overflow hat irgendwie, da bin ich meistens eingeloggt, dann hast du super wenig Werbung. Und selbst wenn du nicht eingeloggt bist, hast du eigentlich ja fast keine Werbung. Dann hier irgendwie CPP Reference hat auch keine Werbung. Und dann sonst so die paar, also ich sehe da echt so selten Werbung, dass ich noch nie mir diese 2 Minuten genommen habe, weil all diese Dinge und dann halt irgendwie die ganze Google Suite und so, die wir benutzen, um irgendwie für E-Mail und halt irgendwie oder Slack für Kommunikation und so, da hast du ja auch überall keine Werbung und all diese Productivity Tools irgendwie wie so ein,
Vielleicht siehst du es auch nicht mehr, vielleicht bist du abgehärtet.
Mit
dem ich das gemacht habe, der war auch komplett abgehärtet.
Zu Hause auf meinem privaten Rechner, da brauche ich einen Adblocker. Da nervt es mich echt auch. Aber so auf Arbeit, all diese Dinge.
Ich verstehe das. Das ist dieser mentale Unterschied zwischen, ich werde gerade dafür bezahlt oder meine Freizeit.
Ich werde dafür bezahlt, aber es ist Werbung zu sehen.
Ich glaube, auf Arbeit bin ich echt nicht auf vielen Seiten, die irgendwie schlimmen Werbung haben.
Aber ich gehe
nicht auf Heise auf Arbeit. Ich bin nicht am Heise lesen auf Arbeit. Also was soll
du
ich auf Heise
aber
auf
doch.
Arbeit?
Ich meine, die
schon klar.
So ein paar Blogs.
Ich mach doch nicht 100% Coding Shit. Das geht doch gar nicht. Und jeder, der das behauptet, den unterstelle ich aber, dass er lügt. Auch dir, wenn du jetzt sagst, dass du nichts anderes machst, außer Computern.
Dann macht er Pause Excel oder so, dann bin ich am Kaffee trinken. Da habe ich aber auch keine Werbung. Also, siehst du?
Tja, keine Ahnung.
Also, ich sag nicht, ich sehe keine Werbung. Ich sag nur, es halt
Du siehst die Werbung anders. Vielleicht das, was der Markus gesagt hat, ja.
Ja, vielleicht
du siehst die Werbung anders. Das ist Werbung, okay. Dafür, wenn ich bezahle, kann ich ein bisschen länger scrollen, bis ich quasi mein Problem finde. Warte ein bisschen länger auf die Webseite, bis sie gebootet hat.
Gut, also ich habe jetzt auch keinen Unterschied. Also ich habe mir die Seiten jetzt nicht mit Werbung mal ohne angeguckt, um jetzt zu sehen. Aber also ohne Adblocker kann ich mir das leider nicht vorstellen, dieses Internet. Also selbst bei Webseiten, wo ich bezahle. Also ich habe ja auch von der lokalen Zeitschrift, also Zeitung, die hier für dieses Gebiet zuständig ist sozusagen, damit man die lokalen Nachrichten kriegt, dafür bezahle ich ja auch. Und selbst, obwohl ich dafür bezahle und eingeloggt bin, spielen sie immer noch Werbung aus. Und das finde ich halt nicht okay. Also ich meine, wenn ich schon dafür bezahle, dann will ich doch bitte die Werbung nicht mehr sehen. Was soll denn das? Jetzt haben sie eine neue App rausgebracht auf dem Handy, und in der alten war keine Werbung drin. Gut, die App war scheiße, aber dafür war keine Werbung drin. Und jetzt in der neuen, die ist besser, aber ich muss mir, obwohl ich dafür bezahle, Werbung angucken. Also, das ist doch nicht euer Ernst, oder was?
Nee, das ist, sorry, ey.
Ja, nee, das ist
Das ist
scheiße.
Nicht okay.
Ich kann ja verstehen, dass ihr Geld machen wollt, aber hallo?
Also nicht noch extra mit dir, der du schon Geld denen in den Rachen wirfst.
Genau. Ja, also das finde ich nie okay. Deswegen, also ich tue mich einfach schwer mit diesem Leistungsschutzrecht. Ich würde es lieber abschaffen. Ich sehe voll, dass Presseverlage Geld verdienen müssen und viel, viel mehr, dass Urheber, die die Texte schreiben, dass sie ordentlich Geld verdienen. Aber also diese Variante nervt mich doch etwas. Das ist irgendwie, muss nicht sein. Das macht alles einfach kompliziert. Jetzt verklagen die sich da, geht Geld irgendwie an Anwälte und sie verdienen irgendwie nichts damit. Und ja, statt Bäume pflanzen, muss Ecosia jetzt irgendwelchen Presseverlagen Geld
11% ihres Umsatzes abgeben.
Abgeben und das landet dann irgendwie bei, weiß ich nicht, Bild und wie auch immer diese Verlage da im Hintergrund heißen, Axel Springer und Hubert Burda und schieß mich tot, also Leuten, die ich jetzt auch nicht gerne unterstützen würde wollen.
Ja.
Kann ich ja schon Ecosia nicht mehr verwenden, wenn die jetzt Geld davon abkriegen. Kann ich auch die Werbung nicht einschalten. Nee, kann ich nicht.
Nee.
Da kaufe ich doch lieber selber einen Baum und pflanze den.
Das stimmt, das geht wahrscheinlich besser.
Und such mit einer anderen Suchmaschine.
Das könntest du machen, ja. Stimmt, die kriegen ja auch kein Geld, wenn du keine Werbung bei denen siehst, oder?
Vermutlich nicht, nee.
Gut. Tja, das heißt, also, du bist der super Leech einfach, nee, wenn du keine Werbung anschaust.
Ja, ich pflanze selber Bäume, das ist auch okay.
Okay, bei dir?
Da aufs, ja, ich Feld. Mach, leider muss ich auch ziemlich viele Bäume fällen, weil sie krank sind.
Oh nein,
Und es definitiv zu wenig
nachpflanzen.
Regnet. Und ja, das muss dann leider nachpflanzen, ja, genau. Ja, so, es dauert aber leider, bis die groß werden, die Bäume.
Ein paar zig Jahre, ja.
Gut, kommen wir zu anderen weltumspannenden Problemen, nämlich die Schaltsekunde, die...
Oh ja, großes Problem.
Facebook irgendwie doof findet.
Oh, arme
Facebook. Nicht nur Facebook. Nicht nur Facebook.
Google auch, oder?
Ja, und hier unser weltumspannendes Content Delivery Network auch.
Großes Problem, Mensch, die tun mir richtig leid, ey. Was haben die jetzt davor? Die wollen die uns von der Schaltsekunde befreien?
Ja.
Sie könnten die Sommer- und Winterzeit abschaffen. Das
genau. Jetzt da endlich mal was Sinnvolles machen, ja?
Ja,
statt
guck mal, da,
Schaltsekunden.
Die haben da bestimmt auch voll die Probleme mit. Warum können sie nicht, das ist, ich meine, das ist eine komplette Stunde, die da verloren geht, anstatt eine fucking Sekunde, die sich da irgendwo verschmiert, ja? Das muss doch viel, viel, viel größeres Problem für die sein, als irgendwie eine Sekunde irgendwo einzusparen.
Ja.
Ja, erzähl mal, was die da machen wollen.
Ich hab keine Ahnung, wo soll das weg?
Okay. Haben wir da jetzt mehr Informationen?
Weil einfach, wie auch schon bei den Schaltsekunden 2012 und 2017, großflächige IT-Ausfälle zu beklagen waren. Und jetzt kann man natürlich sagen, sind halt blöde Programmierfehler und die Leute sollen sorgfältiger arbeiten. Ja, aber das wird halt nicht passieren. Und die Frage ist halt,
und deswegen
ob man
müssen die
nicht
armen großen Firmen von ihrer IT-Sorgfaltspflicht befreien.
Ja, ob man nicht mehr Gutes stiftet, wenn man diese Sekunde sein lässt und eine IT-abbildbare Wirklichkeit schafft.
Also komm, hier, warum
genau.
Nicht jedes Jahr, also, jedes Jahr eine Sekunde vor und dann, oder vielleicht 2 Sekunden vor und dann nächstes Jahr eine Sekunde zurück oder so, weil wenn du das jedes Jahr machst,
pro Jahr?
Oder eine Viertelsekunde pro Jahr, dann ist es halt einfach, dann musst
dann
du das
sich.
In deinen Prozess einbauen und dann ist das irgendwie
stimmt.
Teil und dann funktioniert es halt auch. Das Problem genau ist
so,
ja nur,
genau wie diese Sommer-Winterzeit, das funktioniert ja auch.
Ja, das Problem ist ja, dass es
mal
selten passiert, dass man sich nicht wirklich drum kümmern muss, aber doch zu
das,
oft, dass
das
halt
wie der 29. wie der 29. Februar, der auch nur ab und zu mal kommt. Ja, das
aber der kommt oft genug.
Ja,
alle
aber
4 Jahre.
Aber auch ja,
da
aber
haben die Leute quasi rumprogrammiert, dass es passt.
Manchmal auch nicht, also hat er auch schon Bugs, die damit zu tun haben. Es ist
Gott halt Praktikanten.
Ja, also ich
sind nur ein Jahr da, im nächsten Jahr kommt dann das 29.
Also ich finde, bevor man die Schaltsekunde abschaffen sollte, wenn das wirklich ein Problem ist, dass es so kompliziert ist, dann sollte man lieber irgendwie mal Timezones vereinheitlichen und irgendwie aufhören, so diese Bullshit-Timezones, die irgendwie super wird, eine halbe Stunde vorgeschoben.
Dreiviertel, wir sind doch
Dreiviertel
plus
ja,
5,
genau.
5,35 also oder so.
Ist schon funny, haha, und ist auch gut, das auf der Mailingliste zu lesen, aber also wenn's darum geht, irgendwie das Programmieren einfach zu machen, dann würde ich da eher mal bei standardisierten Timezones, und das sind die Timezones, die habt ihr jetzt halt. Und Punkt.
Ja, wir fordern den sofortigen Ausstieg aus der Zeit. Wir brauchen keine Zeit mehr. Das macht nur Probleme.
Bevor das wirklich relevant wird, hat sich unsere Zivilisation eh überlebt, oder? Ich meine, in 2000 Jahren haben wir da 20 Minuten Differenz, wenn wir keine Schaltsekunde mehr machen. Ja, wer sagt, dass es diese Zivilisation noch 2000 Jahre gibt? Die ist ja gerade mal so eben etwas mehr als 2000 Jahre geworden erst.
Ja. War nicht irgendwie irgendein Uhrenhersteller hat doch irgendwie so eine eigene Zeit, so ein eigenes
Swatch war das.
Ja, es war Swatch, Swatch, ne?
Hatte die aber wie hieß diese erfunden.
Zeit? Swatch-Zeit oder so.
Hatten wir doch letztes Mal schon.
Ingo hat sich da schon immer gefreut.
Bestimmt, aber es... Ja, also es genau, das ist halt irgendwie...
Wo sie es dann irgendwie in tausend Teile oder sowas einteilen und dann hast
genau,
du...
Genau, genau. Den Beats. Tag in tausend Teile unterteilt. Swatch Beat.
Ja. Beat Time.
Die Swatch Internet Time.
Genau. Ich verlinke hier nochmal den guten Artikel aus Wikipedia.
Oder man macht's halt gleich richtig. Man teilt einfach diesen Tag und diese Kalender einfach mal anders auf. Ja, also man kann das ja auch, man könnte auch komplett revolutionieren, ja. Statt irgendwie nur rumzumosern, mir die Sekunde ist uns zu blöd, naja, dann fangen wir doch mal an und was ist das? Wer sagt dann, dass es wirklich 12 Monate sein müssen? Ja, man kann das auch so aufteilen, dass es das alles passt. 10 Monate. Ja, genau. So ein Scheiß. Ja,
aber 10,
aber nein, einfach es quasi muss metrisch. Doch eine eigene Systematik haben, damit
ja,
die Kinder
was
zu
lernen
haben. Ja, aber
guck mal, der 29. Haben. Februar 2400 findet zum Beispiel auch nicht statt. Sehe ich hier gerade den Artikel.
Oh nein!
Das musst du erst mal dazu probieren, da müsste einer sein und da findet das, gar keiner statt. Der muss
raus.
Ist das deine Prediction
oder wird das stattfinden?
Das steht hier im Internet.
Das steht hier. Dass der überflüssig ist an der Stelle. Ja, also musst du das ganze Jahr verkürzen. Ich meine, da kann man ja bis dahin dann mal die 20 Minuten vorspulen lassen. Ist auch egal, ich bin dafür, dass mal einer sich hinsetzt, es mal richtig macht und irgendwie nicht alle immer nur rumjammern. Ja,
ich bin auch für metrische Zeit, also quasi so wie 10, 100, 1000 und dann steigt man das halt irgendwie ein.
Genau.
Ich habe mal gehört, dass richtig machen gar nicht so einfach ist.
Ach, Pavlapap. Wir haben uns doch gerade was irgendwie überlegt in diesen letzten 2 Minuten. Das muss ja wohl ausreichen, um es richtig zu machen.
Genau. How hard can it be?
Ja. Genau. Oh nein, ein 13. Standard. Naja.
Genau. Benutze einfach die Binärgewitterzeit. Die ist einfach immer richtig.
Binärgewitterzeit,
ja. Entweder Nacht oder Tag und das reicht dir wohl.
Ja. Genau. Und vor allem ist immer nach 22 Uhr.
Es ist immer nach 22 Uhr. Wie spät ist es? Nach 22 Uhr, weil Binärgewitter läuft gerade. Oder lief gerade. Eins von beiden.
Genau. So. Ja, okay. Gut.
Okay, cool. Dann
haben wir uns mal wieder über Zeit aufgeregt. Mhm. Dann können wir uns jetzt noch über Rust freuen, weil Rust ist viel besser als C, das wissen wir ja alle.
Mhm. Erzähl doch mal irgendwas über Rust.
Es ist jetzt eine offizielle, also der Facebook Meta-Konzern Meta.
Das ist hat, so Meta. Also ich
das
bin
ist so Meta. Bullshit, ne? Die haben halt, ja, wenn du so ein großes Ding bist, hast du halt so ein, ja, du hast so wenn du eine große Firma bist, hast du halt so Recommendations in, was du deine neuen Tools bauen sollst, weil du willst halt nicht, dass du bist halt genug groß und da ist irgendwie dieser eine Haskell-Nerd oder so, der seinen ganzen Scheiß halt in irgendwie ein Haskell gerne bauen würde
und darf
du willst
nicht.
Es halt, du bist halt irgendwie nicht Google, die das Produkt einfach irgendwie 3 Monate später wieder killen will, und darum musst du halt irgendwie so ein bisschen, ja, Recommendations und Best Practices haben und sagen so, ja, Leute, benutzt halt für neue Projekte das und, ja, Meta empfiehlt jetzt offiziell auch Rust als irgendwie offizielle unterstützte Sprache, was man benutzen soll für neue Dinge. Genau. Und was ein sehr interessanter Take war, was ich letztens zu Rust gesehen habe, ist halt, dass Rust eine der wenigen Sprachen ist, die es vermutlich halt zulässt, alles in Rust zu machen. Dass du halt dein Bildsystem und und dein Tooling halt auch in Rust hast. Weil normalerweise hast du ja irgendwie ein Projekt, das ist halt irgendwie in Sprache X Und dann musst du aber mindestens nochmal 2, 3 weitere Sprachen rundherum können für irgendwelches Tooling und Building und keine Ahnung was. Und mit Rust könnte es sein, dass tatsächlich möglich ist, dass eigentlich ja relativ einfach solche reinen Rust-Projekte zu machen, wo du halt nur irgendwie Rust und dann halt vielleicht noch ein bisschen Config schreiben können musst. Was natürlich eine coole Sache wäre.
Super, viele Leute lieben Rust.
Genau, Leute lieben Rust.
Meta liebt auch Rust und empfiehlt das Prädikat wertvoll und
würde ich empfehle Bash übrigens. Also POSIX Shell eigentlich, nicht Bash.
Schwierig.
Wieso?
Schwierig.
Irgendwas muss die Welt zusammenhalten. Ja. Und auf jeden Fall nicht Rust.
Ja, ja, das ist aktuell nicht, das ist korrekt. Nee, Bash ist schon okay. Bash ist cool. Ich liebe Bash. Aber
gute. Die Schaltsekunde hält uns jedenfalls auch nicht zusammen. Na gut.
Ja, aber hey. die POSIX Shell könnte auch wieder mal ein Update bekommen.
Ja, ja, ist halt so. Das ist halt das, was halt auch auf Solaris läuft.
Ja, korrekt, aber
ich meine, Arrays und Dictionaries wären schon cool. Ja, da kann man jetzt mal nichts sagen, aber man kann nicht immer alles haben.
Zum Beispiel. Also, ist halt, du kommst halt schon weit, aber
kommst nicht ganz so weit,
ja. POSIX ist schon auch nicht, es hat schon auch Lücken und es wäre schon geil, wenn da mal so ein bisschen
ja nachgeholfen wird. Ja, das kannst du ja mit JQ dann machen.
Ja,
das,
was oder Python. Arrays brauchst, du kannst auch immer aus deinem POSIX-Script kannst du auch immer einen Python-Interpreter starten. Das geht das schon stimmt. Alles.
Genau. Oder ein Org One-Liner oder Perl. Ja.
Und dann sind wir wieder bei, du musst irgendwie 3 Sprachen können, weil dein POSIX-Script halt irgendwie Python und Perl.
POSIX Shell und One-Liner für die ganzen Programmiersprachen
googeln. Ja, genau.
Nee, wir machen alles in Rust. Eindeutig.
Na gut. Nice. Empfiehlt Rust anstatt C++, oder? Das war die Aussage.
Ich glaube, es ist mehr in Addition aktuell noch. C++ ist immer noch drauf.
Als C++-Alternative steht hier.
Aber C++ ist halt auch immer noch in der Liste, wenn ich das... Ja, hier Nutzung Rust empfiehlt Meta parallel zu C++ für Backend-Dienste. Also für Dinge, wo es halt Geschwindigkeit halt eine Rolle spielt. Da, wo du vorher halt irgendwie C++ eingesetzt hast, ist immer gut möglich oder halt C.
Okay, alles klar.
Genau, dann kommen wir zu den Themen.
Wir haben verschiedene Themen.
Naja, also eigentlich
eigentlich haben wir gar kein Thema.
Themen haben wir gar nicht, sondern nur Ankündigungen.
Genau, wir haben nur Ankündigungen, aber das Coole ist ja, dass es wieder Ankündigungen gibt. Das ist ja eigentlich schon Thema genug. Also es passieren wieder diese ganzen Konferenzen und so. Das war ja einige Jahre nicht so. Also 2 Jahre ziemlich genau.
Warum?
Es ist wieder was los.
Warum? Ja, keiner weiß es so genau, was in den letzten 2 Jahren passiert ist. 2,5 Jahren. Keiner weiß es.
Keine Möglichkeit, das herauszufinden, was da war.
Nee.
Irgendwas mit Zeit war es, glaube ich.
Ja, genau. Wir haben quasi auf Winterzeit umgestellt und dann ist die komplette Welt umgefallen.
Nein, da hat er die Schaltsekunde weggelassen.
Ja, die Schaltsekunde.
Oh no.
Großes Problem. Alles ist einfach runtergefahren dann. Und seitdem leben wir wieder in der Steinzeit. Ohne Leute zu treffen.
Gut, deswegen findet jetzt im August in 18 Tagen, um genau zu sein, wieder eine Frostcon statt. 16 Tage und 10 Stunden, ich bin 2 Tage hinterher. Am 20. und 21. August ist in der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg in St. Augustin wieder die Frostcon. Das ist hier bei mir vor der Haustür, deswegen freue ich mich da auch sehr, weil ich da sicherlich zwischendurch auch sein werde. Ich habe auch schon von mindestens einem Hörer gehört, dass er auch da sein wird.
Von zwei.
Ja, es dann gibt
mindestens von zwei.
Mindestens von zwei.
Dann könnt ihr ja ein Hörertreffen machen. Ich schaff's leider nicht hin. Andere Verpflichtungen. Aber ja, wäre trotzdem cool, wenn sich ein paar Leute treffen. Wenn ihr da
genau
genau. Hingeht, ruhig, coole Vorträge hört. Ist Programm, ja, also, steht Programm schon?
Themenschwerpunkte sind, wenn du kein Wartungsfenster planst, plant es dein System für dich. Jeder braucht mal eine Pause. Jeder nur einen Token, Identität ist das neue Einfallstor. Mhm. A trip down the memory lane, the state of embedded system and TPMs. Nicht immer alles richtig machen, warum eine gute Fehlerkultur wichtig ist und diverse Föderationen, Optionen zur Kommunikation außerhalb der Mainstream-Plattformen. Alles leichtgewichtige Kost, wie man den Titel entnehmen kann.
Naja, sehr easy.
Und verspricht ein kurzweiliges Wochenende zu werden. Das Programm ist auch online, findet man auf der Homepage und hat einige wieder mal zu viele interessante Sachen da drin. Zu viele heißt zu viele gleichzeitig, die ich gerne
sehen würde. Es wird aufgenommen, oder?
Ja, genau. Also vieles davon landet auf mediaccc.de. Ich könnte auch aufhören mit dem Englisch und mediaccc.de sagen. Zum
Nachdenken.
Genau.
Ja, cool.
Das die Frostcon in Kürze vor eurer Haustür.
Ja, ich muss
vor deiner Haustür. Ganz konkret.
Bei mir ist ein klares vielleicht, ob ich da sein werde oder nicht. Das wird sich zeigen. Wenn ich da bin, bin ich da. Und sonst
bist du nicht da.
Bin ich nicht da.
Okay. Aber ja, genau, in echt, nicht in Cloud.
In echt, ja.
Ja, das ist doch cool. Gut. Wenn ihr nicht auf der Frostcon seid, vielleicht geht er ja und mögt er ja NixOS und geht auf irgendein Meetup, weil Meetups.
Genau, vielleicht geht ihr auf irgendwelche Meetups. Ich habe jetzt nur die Meetups gepickt, oder hier möchte ich hervorheben, die für mich wichtig sind, die ich auch gerne hier nochmal ansprechen möchte. Vielleicht habt ihr aber auch noch andere Meetups, die jetzt wieder stattfinden, weil Meetups finden wieder statt. Zum Beispiel gibt es quasi die Linux User Group in Stuttgart, die ist wieder, wir haben ein paar andere alte Computerleute treffen, ist wieder und
alte Computerleute.
Ja. sind alte Computer von Leuten, die sich treffen und die sind halt da. Ja, genau sowas. Sowas ist, genau, und auch NixOS Meetups. Und zwar nicht nur das, was in Berlin standardmäßig ist, seit schon ein paar Monaten, sondern jetzt auch ein Meetup in Stuttgart geplant wieder. Das heißt, im neuen Stuttgarter Hackerspace ist da ein Meetup geplant, wo dann quasi über NixOS geredet werden kann und quasi da kann man mit seinen Fragen hinkommen und mit seinen tollen Ideen. Und kann man da Gleichgesinnte treffen. Es gibt hier auch einen Matrix-Channel, ich habe den dazu getan. Zusätzlich gab es am 2. August, also gestern, ein NixOS-Meetup in München. Und genau, das war gleiches Format. War, wie gesagt, gestern, aber es ist auch ein neues geplant, wieder, ich glaube, nächsten Monat oder so. Dort gibt es auch Matrix-Channel, wenn man da up-to-date bleiben will. Das heißt, das ist quasi immer frisch. Zusätzlich natürlich das Online-Meetup in Deutsch, wo man mit dabei sein kann und quasi mit seinen Fragen und mit seinen Ideen kommen kann. Das waren so die Sachen, die ich jetzt bei mir hatte. Vielleicht habt ihr auch noch irgendwas, was ihr ansprechen wollt, wo ihr das gesehen habt. Auch gut. Dann halt nope. Nicht. Wir gehen nicht an nix.
Genau, also
das ist so genau, ein New Thing.
Genau, meine Aussage ist eigentlich, Meetups finden wieder statt und das ist eigentlich eine coole Sache, dass quasi die Leute sich auch in der echten Welt wieder treffen können. Frage ist halt, wie lange immer, aber jetzt quasi ist es gerade wieder möglich, wenn man mal Gleichgesinnte treffen möchte, dann hat man da dann die Möglichkeit bei solchen Meetups. Gibt es bestimmt bei euch in der Nähe auch noch andere Sachen über andere Themen. Genau, nutzt die Chance, wenn ihr die Möglichkeit habt.
Genau. Wenn ihr irgendwelche Interessanten habt, könnt ihr es ja auch in die Kommentare schreiben.
Mhm.
Dann gehen wir zum Rumheulen über. Oder?
Ingo, du musst es richtig sagen. Das versteht der Computer nicht.
Das versteht Mimimi der Woche, muss ich sagen. Ach,
richtig. Korrekt.
Ja.
Rumheulen.
Ja.
Das ist rumheulen. Zu kompliziert.
Wieso?
Ja, ich guck mal, ob ich das im Stream sehe, ob was er daraus macht, ja. Was Mr. Künstliche Computer. Intelligenz daraus macht. Ja.
Genau. Kommen wir zu Mimimi der Woche, fange ich gleich an rumzuheulen. Ich habe tatsächlich noch Virtual Maschinen, die schon ein bisschen älter sind. Und
wollte oder musste die Partition vergrößern. Was man macht, normalerweise Partitionstabelle löschen, einfach Partition größer machen, Filesystem danach größer machen und dann ist alles größer, weil ist ja okay. Blöderweise war das halt so eine alte, die tatsächlich nicht, also noch beim Block 63 gestartet ist und die neuen Tools lassen das alle nicht mehr zu. Wenn du, sobald du die löscht, super, und sobald du die neue anlegst, ja, fängt da bei 2048 an. Was blöd ist, wenn du versuchst, an Partitionen rumzufummeln, die
das stimmt,
schon ja. da sind. Das würde dazu führen, dass die kaputt geht. Und dann habe ich doch eine Weile gebraucht, bis ich FDisk dazu überzeugen konnte, dass er mir das gemacht hat. Also es geht, man kann die in den Modus schalten, hier, was weiß ich, den alten DOS-Modus oder schieß mich tot zu nehmen. Und dann macht ihr das tatsächlich. Aber da war ich erstmal kurz so, wie jetzt? Block 63 gestartet. Scheiße, wann waren das? Wie waren das früher? Damals, ja gut, die Tools haben das halt automatisch immer so gemacht und jetzt erst seit neuerem, und du kannst es einfach nicht einstellen. Der macht einfach alle Tools, fangen bei 2048 an. Ja, das war etwas blöd. Und ja, dann hatte ich aber auch keine Lust, die ganze virtuelle Festplatte wegzuschmeißen und alles umzukopieren. Das war mir dann, war es mir dann doch nicht wert. Und ich meine, beim virtuellen Festplan weiß ich nicht, ob das Alignment da so eine große Rolle spielt. Ich vermute mal nicht, oder ich hoffe mal nicht, dass er da noch mit ein großes Problem hat.
Wirst du dann merken, wenn er Probleme hat?
Das merkst du eh nicht, wenn dann wer irgendwie durchsetzt, keine Ahnung, 5 oder 10% würdest du verlieren. Ich weiß nicht, ob du das merkst.
Ja, wenn es ein Problem wird, dann schon, sonst nicht.
Ja, ich glaube nicht.
Tja, dann.
Gut, habe ich rumgeheult. Das ist
schön.
Also entweder, dass ich alt bin und alte Sachen verwende, oder dass neue Tools einfach erstmal sich 5-mal biegen lassen, bevor sie. Ich fände es nett, wenn ich einfach hätte Startposition, hätte er mich ja warnen können, sozusagen, ja. Sie machen irgendwas, was, sie sind alt, ja, dann gehen sie weg. Wollen sie das wirklich? Oder sagst du, ja, ich bin alt, ich will das. Wäre okay gewesen, aber einfach anzunehmen, nee, du darfst hier erst da anfangen, war ich blöd. Na gut, was haben wir noch? Wer kann noch rumheulen?
Ach, schön, hier, ich.
Ja.
Zurück zu unserem Lieblingsthema, POSIX, Shell und klebt die Welt zusammen.
Ja, super Sache.
Ja.
Genau. Hier benutzen wir Bash, weil eine reine POSIX-Shell ist ja dann doch ein bisschen...
Je nachdem was du machen möchtest.
Für Fortgeschrittene.
ja, für die coolen Leute.
Schmerzen für Fortgeschrittene, wenn du deine Scripts nicht für Bash. Jetzt das Problem ist, Bash kann ja auf deinem tollen Linux-System irgendwo installiert sein. Also, ich habe mir zum Beispiel sagen lassen, unter NixOS ist es halt nicht einfach binbash. Oder...
Ja, das ist korrekt, ja.
Auf dem FreeBSD ist es halt auch nicht unbedingt einfach ein binbash. Und ja, es gibt Leute im Internet, den hatten wir heute auch schon mit irgendwie Someone on the Internet Strong.
Ja.
Großes
Problem,
ja. Ja.
Und da ist jemand, der falsch ist, und du musst ihm sagen, dass er falsch ist.
Vor allem dieser Punkt, there's typically only one version of bash installed under /bin.
This has been
the case for the past 20 plus years.
20 years, so lange wie er schon mit seinem Computer rummacht.
Yeah, only very old Unixes that nobody uses any longer had different locations. Das ist halt so, das...
Bullshit einfach.
Da war ich so getriggert, weil das ist halt einfach, das stimmt halt hinten und vorne einfach nicht. Das ist einfach, das ist auf so vielen Ebenen falsch. Und das ist irgendwie, keine Ahnung, ist ein komisches Argument. Naja, auf jeden Fall, was man dann ja so wenn man sich ein bisschen für Portability interessiert,
was man dann ja normalerweise macht, ist dieses Env, dieses kleine Env-Helper-Tool zu verwenden, dieses Userbin-Env.
Userbin-Env, ja.
Und dann Bash. Und das findet dann halt die richtige Bash-Version oder halt eine Bash-Version auf deinem System.
Ja.
Und hoffentlich ist es
In deinem Path ist es, er sucht normalerweise in deinem Path.
Genau. Es ist aber im Prinzip auch abhängig von was auch immer dein Env-Tool macht. Weil, da sind wir jetzt wieder bei, POSIX ist schon geil, aber POSIX sagt absolut nichts darüber aus, wo dieses Env-Tool sein muss. Das heißt, der ganze Punkt von, das ist in Userbin-Env, ist halt so ein Ding, was sich alle dran halten und alle tun das halt, weil das halt irgendwie Sinn macht und damit Dinge funktionieren. Aber der POSIX-Standard schreibt dir nicht vor, dass dieses Env-Tool in Userbin-Env sein muss. Du kannst das halt auch irgendwie in Bin-Env haben und das wäre ein korrektes POSIX-System und dein Script wird nicht funktionieren.
Aber was POSIX vorschreibt, ist, dass du /bin/sh hast. Das ist relativ easy. Und das funktioniert immer. Und dann kannst du auch immer eine POSIX-Shell nehmen und dann musst du nicht rumweinen. Dann kannst du auch einfach gleich POSIX schreiben.
Genau, aber dann bist du wieder limitiert auf, du kannst halt kein Bash-Script machen. Und das
doch,
ist wieder
klar
so,
kannst du. Du kannst ein POSIX-Shell-Skript starten und das macht dann exec-Bash. Und das nimmst du dann aus dem Path, wo auch immer der Path gerade ist. Und das funktioniert.
Ja, das stimmt. Du kannst es selber wieder bootstrappen, aber es wäre schon nice, wenn dieses Env-Tool auch zum Beispiel
klar ist, dass es in
POSIX-Env steht, Spezifikation drin wäre und man das sich darauf verlassen könnte, dass das auf System so ist. Es funktioniert genug gut, dass man es einfach benutzen kann, aber ja, ich habe ich habe mich damit irgendwie auseinandergesetzt, weil ich irgendwie für FreeBSD halt wieder mal irgendwelche Dinge portiert habe und geupdatet habe und die haben da halt irgendwie jetzt so ein Script drin für irgend so ein Docker-Container-Dingsy und ich habe mir halt überlegt, ob ich dann Pull-Request machen will oder nicht und ich habe mich dann am Schluss dagegen entschieden, weil es halt einfach ja, für ihr Use-Case, dieses Script wird halt irgendwie für irgendwie ein so ein Docker-Image benutzt und wenn das halt nicht portable ist, dann ist halt nicht portable.
Ja, dann ist halt nur Docker-portable.
Halt, ja, aber das Packaging-Build-System sieht das halt im Tarball und es wird halt aufs System mit ausgepackt, weil es irgendwie im Deliverable drin ist, wo es vermutlich nicht sein müsste. Und das warnt halt und sagt, da steht aber hardcodiert bin Bash drin und das wird so nicht einfach so funktionieren. Genau. Und dann sind wir ja bei, ich habe irgendwie Ports gebaut für FreeBSD. Und wie wir uns erinnern, benutze ich dieses Poutrier, keine Ahnung, furchtbar Name, diese Franzosen immer. Das ist dieses Ports-Build-Tool, was super praktisch ist, um halt, Ports zu bauen. Und das hat auch dieses Feature, was ich irgendwie ungefähr jedes dritte Mal brauche, gibt's jetzt. Und weil ich suche das jedes Mal, ich habe jedes Mal genau dieses Problem, ich möchte so genau einen Port löschen und den nochmal neu bauen, weil ich habe da irgendwie was an Port-Config-Files rumgespielt oder so, dann habe ich den gebaut und dann habe ich noch einen Fehler drin oder so. Dann möchte ich das nochmal neu bauen, aber ich möchte dafür nicht die Port-Version hochzählen oder so, weil ich habe das ja noch nirgends installiert. Das heißt, ich kann das irgendwie problemlos einfach neu bauen und niemand hat das gemerkt. Und dafür gibt es eigentlich so ein Package Clean, was genau das macht, aber das leider nur implementiert, aber noch nicht released.
Tja.
Das wird erst mit dem nächsten irgendwie Release irgendwie. Also das ist jetzt irgendwie im Juni endlich mal gebaut worden und es gäbe jetzt dieses Feature, aber weil ich halt noch auf einer releaseden Version bin und nicht irgendwie auf einer latest Version von Git, kann ich das leider trotzdem noch nicht brauchen und muss wie so ein Barbar irgendwie Files aus dem Filesystem richtig rauslöschen.
Ekelhaft, ey.
Ja, ekelhaft. So. Und dann
du duschst dich danach immer anständig.
Schon ein bisschen.
Danach gehst du in deinen Tunnel.
Genau, danach gehe ich mir in den Tunnel. Das ist mein letztes Mimi für heute, ich verspreche es vielleicht. OpenVPN funktioniert wunderbar.
Genau.
Habe ich hier vor 2 Jahren habe ich einen Blogpost gemacht und irgendwie beschrieben, wie ich das irgendwie aufgesetzt habe, wie ich irgendwie von meinem OpenSense auf meinen MikroTik irgendwie so ein Side-to-Side-Tunnel baue mit und dann habe ich da so Zertifikate und so und das hat 2 Jahre lang hat das wunderbar funktioniert und dann plötzlich hat es aufgehört zu funktionieren.
What?
Und dann stellt sich raus, wenn man die Zertifikate halt nur 2 Jahre gültig hat, dann laufen die halt nach 2 Jahren ab und der Tunnel checkt halt, wie diese Zertifikate für irgendwie, ob das okay ist. Und wenn die halt abgelaufen sind, dann sagt er so, das sieht ja nach, du möchtest hier einen Tunnel aufbauen, aber ja. Dein Zertifikat, ne? Es ist natürlich abgelaufen, das geht so nicht.
Zu Recht.
Hat er auch recht. Das, Und wenn man das weiß, dann könnte man sich einfach irgendwie so einen Kalendereintrag machen und irgendwie sagen so, ja, hier Keys rotieren, kein Problem. Muss man aber halt irgendwie dran denken. Oder man muss die Lifetime halt länger machen. Und ich habe das jetzt noch nachdokumentiert in meinem Blogpost mit so einem kleinen Hint, dass man sich das vielleicht Gedanken darüber machen sollte. Weil, ja. Und das andere war dann, wo ich echt lange damit... Aha. Übrigens, ne? Das Problem ist ja, man baut sich dann da ja so eine eigene Route, ja? Und dann hat man einen Client- und Server-Zertifikat. Ja. Soweit so einfach. Und das Server-Zertifikat auf dem Server, Client-Zertifikat auf dem Client. Dann, wenn man natürlich dann hingeht und die Zertifikate abgelaufen sind und man denkt so, ah ja, muss ich hier irgendwie Client- und Server-Zertifikat rotieren. Dann macht man das und dann sagt hier, der Tunnel sagt immer noch so, Zertifikat ist immer noch abgelaufen.
Ja, war dann der CA auch abgelaufen.
Genau, ja. Was er sagen möchte ist, ein Zertifikat aus deiner Zertifikat-Chain ist abgelaufen und nicht unbedingt dein, weil du könntest ja theoretisch...
Eins oder mehrere.
Tja. Genau, eins oder mehrere in dieser Chain, weil... Du könntest dir ja einfach auch Setups vorstellen, wo du halt irgendwie noch 1 oder 2 Intermediates dazwischen hast, wenn es ein bisschen enterprisiger wird oder so. Und dann könnte natürlich auch eins dieser Intermediates dazwischen abgelaufen sein. Und die müssten schon alle halt noch irgendwie so, die ganze Chain müsste wie noch so nicht abgelaufen sein. Und das, bis ich das gesehen habe, weil du schaust dann halt irgendwie die Zertifikate an und die sagen so, ja, gültig bis irgendwie 2030 oder so. Und dann denkst du, ja, was ist abgelaufen? Ja.
Ja.
Genau. Und das andere, was ich dann dafür gebraucht habe, wo ich auch einen kleinen Blogpost gemacht habe, weil ich das sonst wieder vergesse, ist irgendwie, wenn du Port Forwarding via ein Jump Host machen möchtest. Ja. Das ist so ein... Es ist irgendwie, ich weiß auch nicht, ich habe mich einfach dumm angestellt, glaube ich. Es ist eigentlich nicht so...
Ja.
Es ist eigentlich nicht so schwierig, aber bis ich mein Webinterface von meinem OpenSense, weil ich musste dann das halt via mein VPS machen, weil das Webinterface von meinem Router natürlich nicht einfach so ins Internet rein verfügbar ist, weil will man halt irgendwie nicht so. Aber via mein VPS habe ich da halt nochmal einen Tunnel hin. Aber das dann irgendwie ja von zu Hause via VPS dieses Webinterface zu bekommen, ja.
Ja. Also geht ich hatte den Use Case tatsächlich auch letztens erst, also vor 2 Wochen. Aber da war es irgendwie klar, was ich mache. Also ich musste nicht irgendwas viel nachgoogeln oder so. Vielleicht hatte ich es auch im Hinterkopf und schon mal ausprobiert.
Da gibt es auch fertige Sachen. Da gibt es irgendwelche Leute, die diese Projekte vorhalten, wo es echt irgendwie, keine Ahnung, Curl, Bash, Pipe, Gedöns und er macht das Richtige. gibt's naja, auch.
Das brauchst noch nicht mal da.
Nein, also nein, aber nur, es sind ja, es sind ja nur, genau, ja, es sind ja auch nur 3-4 Kommandozeilen, die man irgendwie ausführen muss, für, damit man einen richtigen OpenVPN-Server hat.
Ach so, ja, nicht für OpenVPN, sondern hier für dieses SSH-Port-Forwarding-Ding. Darum ging's gerade. Ja, aber da war es irgendwie klar, also mit diesem Proxy-Jump, das hatte ich irgendwie noch im Hinterkopf und der Rest hat sich dann ergeben und mit SSH-D quasi den Proxy dann einen Proxy-Port aufmachen, das war irgendwie von woanders noch klar und dann hat sich das irgendwie zusammengetan. Und
es ist nicht unbedingt kompliziert, aber es hat mich mehr Zeit gekostet, als ich zugeben möchte.
Tja, so ist manchmal.
Ja, manchmal ist es so,
ja. Das ist aber normal. Ich glaube, es gehört dazu einfach.
Ja, ja.
Vielleicht, weil du so viel Werbung gesehen hast, die hat dich abgelenkt.
Ja, aber das war ja...
Weil das nicht auf der ersten Stack Overflow-Seite war.
Ja, aber das war ja nicht auf Arbeit, das war ja zu Hause und da habe ich ja einen Adblocker.
Oh nein.
Ja. Also es kann es nicht gewesen sein.
Dann weiß ich auch nicht.
Zu Hause habt ihr auch viel mehr Zeit zu lesen, oder? Kommen wir zu unserer nächsten Kategorie, Lazy-Fu.
So, ja.
Ja, oder?
Ja. Ich weiß nicht, das ist halt Teil von der Arbeit, oder?
Ja,
ich habe hier ein Lazy-Fu, was nicht so richtig Lazy-Fu ist, aber mehr so ein Tutorial-Dingens. Und zwar heißt der Internetting is hard. But it doesn't have to be. Friendly Web Development Tutorials for Complete Beginners. Das ist quasi, wie HTML, CSS und dieses Zeug so zusammenhält, was quasi aktuell ist, also wie man aktuelles Web Development machen sollte, was sich so durchgesetzt hat, wie die Sachen zusammenhängen und was diese Flexboxen und diesen ganzen anderen Quatsch ist. Und quasi so ein Tutorial, was ich mir gewünscht hätte, wo ich quasi mit diesem HTML und CSS angefangen habe. Mit vielen schönen Bildern, die eindeutig erklären oder die anschaulich erklären, was, wie diese verschiedenen Konzepte zusammenhängen und worauf zu achten ist. Sehr schön. Die Webseite ist sehr schön. Und genau.
Das ist ja anscheinend von einem, das steht unten drunter, ist ein Independent Publisher of Premium Web Development Tutorials. Das heißt, Internetting is Hard ist ihr Basic Tutorial, was sie kostenlos machen. Und dann gibt's noch andere, die kostenpflichtig sind.
Keine Ahnung. Hier steht, it's 100% free. Ich weiß nicht genau, was davon jetzt.
Ja, aber wer macht denn sowas Schönes und wie finanziert man das? Also.
Das ist nicht in Ordnung, meint sie? Meinst du, das stimmt?
Nee, mich interessiert das dann immer. Wovon, also wir machen jetzt komplett aus Hobby nebenbei und haben woanders ein Business. Ist das von irgendwie gesponsert?
Ja, es ist schon sowas, dass man die dann quasi danach kontaktieren kann, wenn du sagst, okay, das ist so geil. Wir wollen genau sowas für unsere Kribbelsprache SAP-Software haben und dann kommen die vorbei und retten dein Konzern oder so.
Ist das vielleicht Workshops oder so?
Ja, Workshops oder also, Illustrationen. Ja, das mit den Illustrationen kann ich mir schon gut vorstellen, weil sowas brauchst du eigentlich die ganze Zeit, wenn du irgendjemandem irgendwas erklären musst und die Dinge, die nicht erklärt werden müssen, davon gibt's zu wenig auf dieser Welt. Also muss man immer was erklären und dann sind so Leute schon echt gefragt. Dann kann das natürlich sein, dass das einfach ihr Showcase ist, womit sie die Leute locken wollen. Das stimmt.
Wobei hier steht, es ist Internetting is Hard is run by a guy named Oliver James. He used the collective we everywhere because he's shy, but that shouldn't stop you from letting him know that you liked his tutorial or suggesting new ones. Also vielleicht ist das auch einfach ein nicer Dude im Internet, der nice Dinge tut.
Das kann immer mal passieren, ja. Also die Grafiken und so sind schon richtig nice. Also da kann man echt nichts sagen. Coole Sache auf jeden Fall. Das heißt, wenn ihr quasi in die Verlegenheit kommt, HTML und CSS lernen zu müssen oder quasi nachholen wollt, was sich so in den letzten 10 Jahren verändert hat, vielleicht hilft es.
Also es ist auch irgendwie seit 2017, glaube ich, nichts mehr groß passiert, würde ich das so mal
nicht genau
einschätzen. Also der hat das halt einmal gebaut und dann, ich meine, so wie ich das sehe, ist halt basically, kannst du das mehr oder weniger for free hosten, weil es halt statischer Content.
Kann aber gucken, wie lange sich, was sich geändert hat bei archive.org.
Ja, vermutlich nicht viel. Also, I don't know.
Aber archive.org. Bang.
Ja, und dann kannst du das basically for free für immer hosten und solange der Inhalt nicht groß outdated ist, was halt, wenn du die super Basics hier für HTML und CSS erklärst, halt irgendwie vermutlich relevant sein wird die nächsten 10 Jahre oder so. Dann kannst du es auch einfach einmal bauen und dann bleibt das so.
Ja, also vor einem Jahr sah das auf jeden Fall schon mal so aus. Guck mal, wann sich das, ob sich irgendwas geändert hat. Der hat ja auch immer die Zahlen draufgeschrieben. Vielleicht gibt es auch schon vor lang und ich habe es einfach jetzt erst kennengelernt. Das kann immer alles sein. Das ist ja das
Ding. Also Twitter-Account ist irgendwie seit 17 und unten links steht halt auch 2017 Copyright.
Ja.
Also ja, ich nehme an, der hat das im 17 halt mal gebaut und sieht richtig nice aus und jetzt ist halt einfach da und
existiert. Ist einfach das, genau. Und das wäre ja schon cool.
Ist geil. Also.
Ein Wunder, dass ich nicht zwischen 2017 und bis heute kennengelernt habe, aber so ist es halt mit Dingen.
Ja, du konntest halt schon Web und Zeug. Da war nicht so relevant.
Ob ich das können, also ich weiß, können ist nur halt so ein schweres Wort. Mehr so, ich hab's gemacht. Ja. Manchmal, wenn ich es musste. Aber
gerade so über die schönen Bildchen gefreut haben, ist mir Edward Tufte eingefallen. Ich pick den auch direkt mal und schreib das dran. Das ist auch ein Informationsdesigner und Grafikdesigner und der hat auch sehr schöne Bücher. Eins davon ist Beautiful Evidence herausgebracht, wo es genau darum geht, wie man Informationen schön in Bilder verpackt und das sehr gut transportieren kann. Da sind großartige Beispiele drin in dem Buch. Das durchzublättern und zu lesen, das hat mir seinerzeit viel Freude gemacht und das ist auf jeden Fall was ich beneidenswert finde, sowas zu können und so einfach komplexe Sachen in ein Bild zu packen, dass es einfach so runterkondensiert wird, dass das Wesentliche rüberkommt. Mhm. Sehr schön.
Ja, cool. Okay, wo sind wir? Nächstes.
Bei dem Big Server.
One Big Server, genau. Das mal wieder.
To fit all. Was?
Use One Big Server heißt es quasi anstatt. Das ist quasi so ein Artikel, der darüber beschreibt.
Mainframes!
Genau, Mainframes. Zurück zu den Mainframes. Ja. Scheiß auf verteilten Infrastruktur-Bullshit. Brauchst du eh nicht. Nimm einfach diesen einen großen Server, der irgendwie genug Power hat, um deinen ganzen Shit zu machen. Fertig. Das ist jetzt in ein paar Wörtern geschrieben.
Ein paar viele Wörter. Ja, okay.
Genau, also anstatt Microservices einfach einen Monolithen, der halt das Ding macht, mit den ganzen Services drauf, fertig. Nicht so viel kompliziert machen, wenn es nicht sein muss.
Gut.
Das ist quasi das.
Dann.
Ja, das ist echt auch so ein, ja, Microservice ist so ein.
Das ist.
Du musst schon diese.
Ja, wie lange existiert denn noch? Komm, macht mal eine Prediction.
Microservices? Nein, das geht nicht hin und her. Nee, das geht nicht weg. Das kommt immer wieder. Das sind immer wieder dieses hin und her. Und manchmal sagen, oh, Mainframes sind jetzt wieder doof geworden. Also quasi ein großer Server ist doof geworden. Jetzt machen wir wieder Microservices und dann wieder nicht und dann wieder hin und her. Also alle 10 Jahre passiert das einfach. Mhm.
Ja.
Ich weiß gar nicht, wo wir jetzt gerade in dieser
irgendwo in der Mitte
in dieser Welle sind. Ich glaube, wir sind bei der abflachenden Microservices Welle.
Ja, ich glaube schon, ja.
Wir haben quasi diesen Peak Microservices, das haben wir überstanden vor, weiß nicht, 2 Jahren oder so und jetzt flacht es wieder ab. Jetzt kommen die Leute wieder auf die Idee, dass man ja auch einfach nur einen Computer benutzen kann.
Irgendwann ist es dann so, dass alle nur noch jetzt alles in Function as a Service zu packen. Dass die Funktionsarchitekturen kommen jetzt hoch. Wo die Leute versuchen,
Serverless, Edge Case, Hipster Scheiß.
Ja, ich weiß
nicht, die Frage, ob die Leute der Überzeugung sind, dass sie so wenig Load haben, dass sich das rechnet, oder ob sie sagen, sie haben einfach generell wenig Load, aber dann die totalen Bursts, wo so Cloud-Architekturen sich bewiesen haben, wirklich.
Ja, aber das sind alles so komische Edge-Cases.
Ja, genau.
Das ist, wenn du quasi Weihnachten als Use-Case hast, aber dann hast halt.
Ja. Ja, und da dann die ganze Welt auf deine Seite kommen will, ja.
Ja, genau, nur zu Weihnachten aber. Nicht irgendein anderer Tag, sondern einfach nur Weihnachten. Ja, kommt quasi die komplette Welt, um deine Webseite anzusurfen, um dort irgendwie Weihnachtsdinge zu machen. Gibt's bestimmt den Use Case, aber in den meisten Fällen gibt's den wahrscheinlich nie.
Ja, das schon, ja.
Genau, und dieses Skalieren und so, das ist in den meisten Fällen, ist es witzig und nice. Und wenn du groß genug bist, musst du es ganz bestimmt machen. Dann hast du quasi keine andere Wahl, außer mehrere Server zu haben. Aber in vielen Fällen ist es halt nicht so. Und da muss man sich gut überlegen, ob man ja, diese Microservices-Architektur haben will. Weil Debuggen ist einfach ein Shit, ja. Ich hatte das letztens erst, habe ich da quasi irgendwie versucht, so ein Kubernetes-Cluster anzufassen, ohne das kaputt zu machen. Und da kriegt man schon echt schwitzige Finger, weil es ist einfach so komplex und du hast ja keine Ahnung, was du tust. Ja, das und dann sagt irgendwie so ein Microservice, ja, kann jetzt nicht runterfahren, da kann ich terminaten. Und ja, okay, musst du irgendwelche Manifeste anfassen, damit irgendwie das trotzdem geht. Aber dann hängt halt dieser Microservice irgendwo in der Luft vielleicht. Ich weiß nicht genau. Das ist auf jeden Fall ein Riesensack gewesen und richtig Introspection kannst du quasi nur mit Docker Exec beziehungsweise kubectl Exec machen in diesem Container drin. Das war ein bisschen sucky.
Ja, ist halt, genau, schwierig.
Genau, deswegen. Also
du musst halt schon Use Cases haben, sonst.
Ja, du musst groß genug sein, damit du mehr Server brauchst und in den meisten Fällen brauchst du eher einen großen Server anstatt mehr kleine Server. Ja. So sehe ich das auf jeden Fall, keine Ahnung.
So, Google macht ja nicht nur Server, die machen auch Linux-Desktop-Clients oder benutzen die.
Was machen die?
Ja, die haben Linux-Desktop. Nämlich vorher hatten sie Ubuntu und jetzt bauen sie ihre eigene Rolling-Release-Distribution auf Debian-Basis und das ist alles viel besser. Sorry, ich klaue dir jetzt mal diesen Lesefuhr und du darfst gleich weiter erzählen. Ja, weil es ist natürlich in Pain, von einer LTS-Variante auf eine andere zu gehen, das brauchen wir immer ewig und das alles suckt. Ich kenne das bei mir auf Arbeit, da stehen alle auch voll auf alten Scheiß und wir haben irgendwie immer noch Ubuntu 18 und ich schlage immer die Hände über den Kopf zusammen, weil ich ja auch eher sag, ja, lass uns eine Rolling Release nehmen oder ich nehme lieber eine Rolling Release Distribution hier auf meinem Desktop, weil da hat man immer den neuesten heißen Scheiß. Gut, geht halt ab und zu kaputt, aber dann fixt man es halt, wenn es kaputt geht, statt irgendwie, weiß ich nicht, ein ganzes Jahr zu brauchen, bis man irgendwie, oder 3 Jahre zu brauchen.
Drei Jahre.
Genau, bis man alle von der einen Version auf die andere hat und irgendwie diesen Pain zu haben.
Ja, und zwar alle 2 Jahre brauchst du 2 Jahre, um auf das nächste Release zu kommen.
Ja, und jetzt haben
wir... Das ist genau das, was ich weiß.
Und deswegen haben wir 20 ja schon ausgelassen und müssten jetzt auf 22 gehen. Es tut trotzdem weh.
Weil das zu lange gedauert hat. Oder einfach kein Bock und dann war auf einmal schon nur noch ein Jahr und dann war es schon wieder zu spät.
Aber ich glaube, das ist genau die Quintessenz, die in diesem Artikel steht, ohne ihn gelesen zu haben.
Korrekt. Das und ich sehe das bei uns auch. Wir haben auch auf Ubuntu Base halt so ein LTS-Tracking, das, was Google früher auch gemacht hat. Und wir haben halt auch diese Probleme. 22 wäre ready, aber so ein VPN funktioniert nicht und der VPN-Provider weigert sich irgendwie ein Paket zu bauen für 22. Das heißt, das ist effectively nicht benutzbar, weil ja ohne VPN ist halt schon
eher doof,
schwierig. Du kannst halt schon nicht, ja, es wird besser, aber du kannst immer noch nicht ganz alles machen.
Snappack?
Was?
Es hilft ja nichts, wenn der kein Paket baut dafür.
Ja, doch, so ein Snap oder so, oder das Flex, wie diese andere Ding hier ist.
Flatpak. Ja, das
ist Flatpak, halt, genau, Flatpak und
Snap. Das ist halt so ein Enterprise-Problem. Natürlich kannst du das irgendwie auf dem Ding zum Laufen bekommen. Aber du hast halt keine Sources, du hast halt keinen offiziellen Support von dem Vendor und so. Und du kannst
und
natürlich
wenn was nicht tut, dann geht nichts.
Ja, du kannst halt nicht... Du kannst halt als Enterprise nicht hingehen und auf deinem offiziellen Client, den du dann halt irgendwie validieren musst und zeigen musst, dass alles funktioniert, sagen so, und ja, für VPN verwenden wir hier dieses Ding, was wir irgendwie...
Snap.
Ja, ja, verwenden wir hier irgendwie dieses Repackage Flatpak, was wir irgendwie vom Vendor einfach irgendwelche Sources geklaut haben und irgendwelche Dinge zusammen gebastelt haben. Das kannst du halt irgendwie privat für deinen Laptop
schon... Du zeigst einfach nur die Start.exe oder sowas, Start.sh und die macht einfach das Richtige im Hintergrund. Da wird das ausgepackt und rumgefummelt und funktioniert so.
Doppelklick und zack.
Und boom.
Genau, und ja, Google macht das halt hat das auch halt auf einem ziemlich großen Scale gemacht und die hatten halt echt, ja, wie Ingo gesagt hat, auch alle diese Probleme und darum sind sie jetzt halt bei einer Rolling Release auf Debian.
Was ja ganz witzig ist, dass in dem Artikel NixOS erwähnt wird als Rolling Release Distro.
Ja, vielleicht haben sie sich angeguckt.
Das ist schon spannend, weil es ja, quasi Nixos öfter zu sehen, ist einfach cool. Das heißt, es ist mehr Mainstream, als es vor, weiß nicht, ein paar Jahren halt war.
Ja, also sie benutzen es nicht, aber sie haben sich halt angeschaut und gesagt so,
Ja, die haben halt gesagt, das ist hier Rolling Release zum Beispiel. Ja,
genau. Das quasi genau, aber sie haben sich halt angeschaut und als Reference hergenommen und gesagt so, ja, irgendwie Nixos kann auch irgendwie Rolling Releases,
Arch genau, Linux kann Rolling Releases. Auch, genau. Es gibt so, genau. So ein paar Distros, die Rolling Release sind, obwohl ja Nixos auch quasi einen Standard-Release-Zyklus hat, aber Unstable ist quasi immer Rolling.
Ja, kannst du auch benutzen.
Gut, genau. Gerade bei Nix sind, das nächste hat auch was mit Nix zu tun, sehe ich da.
Ja, das ist ein Video und zwar aus der MCH 2022, das ist quasi das Camp in Belgien?
Aus Niederlande?
Niederlanden irgendwo da. Ja. Ich glaube Niederlande. Und genau, da gab es ein Lightning Talk, use flake.nix, not Dockerfile, sehr intensiv, würde ich jetzt sagen. Kann man sich auf jeden Fall anschauen, wenn man was Neues kennenlernen möchte.
Dann Verior is not your friend? What? Was ist das?
W-Error, Mann.
W-Error.
Oh Gott.
Hast du noch nie C-Software kompiliert?
It's me, Mario.
ja, es gibt dieses W-Error Flag und was das essentially heißt, ist, dass deine Warnings als Fehler behandelt werden. Das heißt irgendwie, dein Build bricht halt ab on Warnings. Und das ist eigentlich cool, aber du willst das halt nicht
außer standardmäßig. Außer ist nicht
cool. Außer du willst das halt nicht standardmäßig in deinem Setup drin haben. Du willst das irgendwie in deinem CI drin haben oder so. Du willst eine Möglichkeit haben, das mit W-Error irgendwie einzustellen und zu bilden. Du willst W-Error benutzen, um halt ganz viele Fehler und potenzielle Fehlerquellen halt zu finden und zu fixen und das halt zu maintain. Aber wenn zum Beispiel eine neue Compiler-Version rauskommt oder irgendjemand anders deinen Source-Code halt auscheckt und das mit einer anderen Compiler-Version baut und du W-Error standardmäßig anhast, dann ist halt die erste Experience für diesen User, dass der Build halt einfach mal, er hat das Projekt ausgecheckt, er baut das zum ersten Mal und es fehlt halt einfach schon mal an 1000 Orten. Und das ist halt schon gar nicht so geil. Also, ja, darum sollte das standardmäßig halt irgendwie ja, nicht enabled sein. Ja, das argumentiert er hier ein bisschen. Und führt das noch ein bisschen mehr aus, warum und was man da, wie man sein Projekt am besten aufsetzen könnte. Ja.
Okay. Und dann hast du noch ein Video mitgebracht?
Ha! Genau. Wenn wir schon bei C++ und Kompilieren und so sind, habe ich hier ein schönes C++-Video und zwar all diese kleinen C++-20-Features, die, von denen man noch nicht so viel gehört hat. Da gibt's ein paar gute Dinge. Und es ist ein ziemlich kurzweilig, geht's halt über so ein paar Feature drüber, die halt nicht diese großen Talking Points bei C++20 waren halt, sondern halt so kleine Verbesserungen. Mehr oder weniger groß.
Und dann kommen wir zu den Picks. Um unser
KI, ich weiß nicht, ob so viele Picks jetzt waren. Das kann ich dir jetzt nicht sagen. Guck mal nachher.
Das sollte das Ding aber schon wieder wissen, dass es Picks
heißt. Das sagst du jetzt so, aber
ja. Puh. Ja, deswegen habe ich es auch gleich dreimal noch gesagt. So, Dalle or not to Dalle?
What? Nee, Dalle to or not to Dalle to.
Ja, nee.
Not Dalle to.
Ja, genau. Da fehlt eigentlich ein to zwischen dem not to Dalle to.
Okay, also folgendes. Ich habe, glaube ich, schon ein paar Mal über DALL-E 2 geredet. Das ist quasi dieser von OpenAI, was eine böse Firma ist und ganz schlimm und so.
Ja.
Was quasi dieser Bildererzeuger von Textprompts ist. Genau, da gibt's jetzt quasi, gibt's natürlich auf Reddit da einen Sub, wo die Leute ihre erzeugten Bilder vorstellen. Passend dazu gibt es da auch einen Sub, der Bilder beinhaltet, die aussehen würden, als würden sie von einem Computer erzeugt worden sein, sind sie aber gar nicht, weil sie quasi so unrealistisch aus sind, aber in Wirklichkeit echt sind oder von irgendwo anders her sind. Und passend dazu gibt es jetzt quasi die das Projekt DALL-E 2 or not DALL-E 2. Und da kann man sich quasi mal versuchen, ob man alle computergenerierten Bilder erkennt, beziehungsweise alle nicht computergenerierten Bilder richtig als nicht computergeneriert erkennt. Und die Bilder kommen dann aus diesen beiden Subreddits. Okay. Genau. Sehr, sehr cool. Also die Bilder, die da von DALL-E 2 erzeugt werden können, wenn man sich da ein bisschen Mühe gibt, sind schon nice. Da kann man jetzt echt nichts sagen. Es sind jetzt auch die ja, es haben relativ viele Leute jetzt schon Zugriff auf diese ja genau, auf diesen Prompt, also quasi die Möglichkeit, Bilder zu erzeugen. Und ja, ist cool. Kann man echt nichts sagen.
Okay. So, dann Markus hat uns Getränkekartons mitgebracht.
Okay, ich habe gedacht, ich pick einfach mal Dinge, die nützlich waren hier auf der Baustelle, und Getränkekarton war mit eins der überraschenden Dinge. Und zwar wollte ich erzählen, wenn ihr irgendwann mal was abzudecken habt, dann fahrt mal, also Dinge, die abgedeckt sein sollen und wo die Abdeckung dann auch einigermaßen stabil und wasserfest sein soll, und wenn man das ordentlich verklebt und verlegt und mit Tape festmacht, dann ist das auch tatsächlich wasserfest, weil es ist eben Getränkekarton. Es hat die Kunststoffschicht, es hat eine Aluschicht, es hat einen festen Karton da drin und eignet sich total, um zum Beispiel Fußböden zu schützen.
Okay. Aber du musst dann ganz viele Getränkekartons opfern, dem Fußbodengott oder was?
Fahrt bei eurem Baustoffhändler vorbei. Jetzt im Baumarkt, glaube ich, wird man nicht fündig. Es sollte wirklich so ein Baustoffhändler sein. Und dann gibt's da die Rolle für ziemlich günstiges Geld. Ich war überrascht.
Ach so, quasi eine Rolle Getränkekarton. Nicht, du gehst jetzt zum Aldi und kaufst irgendwie 100 Milchpackungen oder so.
Ja, nein, genau. Das ist Getränkekarton, bevor eine Getränkepackung daraus gefaltet wird.
Ha, okay, das macht mehr Sinn. Ich habe mir das anders vorgestellt.
Nein, das wäre natürlich furchtbar, wenn du Tetrapack auseinanderfalten würdest, um es auf den Boden zu verlegen. Und vor allem müsstest du ja vorher die Milch und den O-Saft.
Sorry, wir brauchen, du musst noch 10 Flaschen Milch, du musst noch 10 Milch trinken. Noch nicht.
Genau. Schatz, dir das trink!
Wir haben auch noch Apfelsaft. Apfelsaft geht auch, aber kein anderes.
Der Rest ist Flaschen. Und zwar bis morgen. Ich will es verlegen.
Und auseinanderfalten, Kinder. Ihr habt den Cutter und jetzt geht's los. Bitte einmal auseinander. Hier habt ihr das Panzertape, einmal drüber, go.
Genau, aber keine unnötigen Schnitte. Wir wollen das möglichst großflächig verlegen.
Genau. Möglichst groß, so groß wie halt so ein Getränkekarton für ein Tetrapack ist.
Aha, schön. Mhm. Nee, wusste ich gar nicht, dass man sowas kaufen kann. Nee.
Deswegen habe ich gedacht, ich pick es. Ja, weil jedem, den ich davon erzähle,
denkt sich, hä?
Der ist überrascht. Hä? Ja, genau.
Was machst du mit diesen ganzen Tetrapacks?
Weird. Okay, gut. Dann kommen wir doch gleich zu Bier. Wenn wir schon gerade bei Tetrapack waren.
Ja. Getränke, Karton, Kiste. Kisten.
Ja,
cool. Yeah, okay.
Hä? Genau. Beer Crates. Also,
nochmal von vorne.
Beer Crates. Also ich habe ja diesen 3D-Drucker oder beziehungsweise ich habe Zugang zum 3D-Drucker.
Okay.
Und es war natürlich keine gute Idee, mir da die Möglichkeit zu geben, Dinge auszudrücken.
Nee.
Weil es gibt ihr kennt ja dieses Nicht-Problem, dass man Batterien hat und die sind dann halt in der Packung und dann sind dann halt in so einer Schublade. Rum.
Ja.
Ja, die sind dann irgendwie in so eine Schublade, wo du alle deine Batterien hast und ja, gut ist. Ja. Aber stell dir vor, du hättest so kleine Bierkästen 3D gedruckt, wo du diese Batterien reinstellen kannst.
Weißt du, wie ich mir das vorstelle? Unglaublich unpraktisch. Weil wie willst du da eine oder zwei von diesen beschissenen Batterien rausbekommen, bitte?
Ja, du brauchst halt kleine Hände.
Sieht lustig aus, sehr. Aber...
Genau, es erfüllt
Ameisen brauchst du, wie holen dir die da raus?
Es erfüllt genau keinen praktischen Use Case, aber es sieht halt lustig aus.
Ja, das stimmt, es sieht sehr lustig
halt
aus.
Gut genug für mich, um diese Dinge auszudrucken und meine Batterien da reinzutun.
Was vielleicht ganz witzig ist, ist so ein Batteriespender, wo du oben quasi die die Batterien reintust und dann kannst du die unten wieder nehmen, also besonders für Akkus, ja, du machst da oben die frischen Akkus rein, unten nimmst du die dann so einzeln raus. Das kann ich mir vorstellen, aber für ein Getränk.
Aber das ist also
Bier Crates ist halt einfach so ultra unpraktisch. Du kriegst sie doch dann nicht, du kannst sie nirgendwo anfassen.
Aber ja, es gibt sie auch half size.
Ja. Aber sie sehen super herzig aus.
Also ja, sie sehen herzig. Das, ja, okay, das sehe ich ein. Das muss ich dir,
ist nicht praktisch. Es sieht einfach gut aus.
Okay, gut.
Ja, ist klar.
Gut.
Er sagt hier, one box for 5-Volt batteries, aber ich glaube, er meint 9-Volt, oder? Außer er hat ein spezielles 5-Volt Batterie Ding.
Vielleicht.
Ich glaube, er weiß gar nicht, was er gemacht hat. Wirklich. Guck mal, da drunter gibt's den Stackable Battery Holder, der einfach genau das ist, was viel, 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 viel praktischer ist.
Ja, aber das ist praktisch. Aber es sieht schon nicht mehr so cool. Also würde ich mir jetzt
nicht aussuchen. Nein, der sieht schon ganz nice aus.
Sieht schon nice aus, aber es ist viel zu praktisch. Also
viel zu praktisch.
Viel zu praktisch. Viel zu praktisch.
Also wenn du es verschenken willst, bin ich da voll mit dir, ja? Also ich würde ja niemals dieses eine super praktische Teil verschenken, sondern einfach irgendwelchen Quatsch. Ja. Und da sind diese Batterie, Bier-Crates besser.
Ja, also ich habe mir jetzt mal zwei gedruckt.
Okay, also kannst du mal versuchen, wie gut die da rauskommen.
Ja, also ich habe es jetzt mal reingestellt. Ich muss ganz ehrlich sagen, so viele Batterien brauchen wir jetzt. Also es ist halt auch nicht ein Use Case.
Brauchst du ab und zu Batterien? Also, oder brauchst du die nie? Weil ich glaube, als Endlagerstätte sind diese Batteriehalterungen gut.
Ich brauche die halt essentially nie. Ich brauche halt irgendwie
vermutlich
so alle 6 Monate brauche ich irgendwie so 2 Batterien.
Was vielleicht ganz praktisch ist, ist, wenn du leere Batterien hast und du willst sie alle wegbringen, du willst sie alle zum Müll bringen, dann ist es ja nicht so cool, wenn du die alle in ein Ding reinwirfst, weil dann laufen die gegebenenfalls aus, wenn die sich halt verbinden. Ja, das ist ein bisschen unpraktisch. Und wenn du die alle da reinwirfst, vielleicht, weil dann kannst du die komplette Packung nehmen und einfach auf den Kopf und dann fallen alle Batterien raus in den Müll. Und da ist perfekt. Dafür geht's.
Ja.
Und dann kannst du dir auch so vorstellen, wie du dieses winzige Batterie-Bier-Crate nimmst und damit dann zum Supermarkt gehst. Boop. Dafür ist okay. Das verstehe ich. Half-Size ist übrigens nicht Half-Size von der Höhe, sondern Half-Size von der Breite.
Ja. Ich so weiß, wie so Batterie-Dinger, wie so ein Kasten, den du auseinandernehmen kannst.
Ja.
Bierkasten.
Ich habe das aus Versehen gedruckt, weil ich dachte, das sind ich habe an AAA-Batterien gedacht, was man ja schon recht häufig braucht. Aber diese 4A-Batterien, also ich
habe kein einziges Gerät, was wir halt 4A-Batterien hat.
Diesen Scheiß haben und wir hatten tatsächlich eine Packung gekauft für irgendwas. Da fehlen auch welche. Das heißt, wir haben die tatsächlich irgendwo benötigt für irgendwas. Aber
ja, okay, für den Rest eine Endlagerstätte ist okay, glaube ich.
Könnt ihr nicht sagen,
wo,
für was,
nee.
Welches Gerät bei uns diese Batterie nehmen. Ich kann es dir nicht sagen, aber irgendwas war es wohl, weil sonst hätten wir die nicht gekauft.
Wow.
Und sonst würden nicht welche fehlen, weil es waren irgendwie so eine 5er-Packung oder so und es waren nur noch 2 da. Und 3 waren weg. Das heißt, die haben wir tatsächlich für irgendwas gebraucht.
Da fehlen ganz klar Crates für Knopfzellen.
Ja.
Also ohne Knopfzellen-Crates drucke ich hier gar nichts.
Ja. Also Knopfzellen ist auch so ein Ding, die fliegen schon echt oft rum und die verbinden sich auch gut mit anderen Knopfzellen und machen dann Kurzschluss. Ja. Also das funktioniert sehr gut.
Genau, diese CR-Dinger, dafür bräuchte ich auch Batterieholder. Das wäre gut.
Ja, das gibt's auf jeden Fall. Auch.
Jo, dann
ich verlinke hier noch ganz kurz ein Video, sehr klassisch, ist ja auch schon genau, das ist es. Und zwar die Aussprache von, wie man A ausspricht.
Ja. Was ist das?
Ja.
Ja, da genau hier. Musst du eins runter machen, aber ist egal.
Ist noch eins runter, aber Gött. Sonst passt steht, das.
Ja, okay. Also cool. Ich glaube, das ist das, aber vielleicht ist es auch nicht. Ich konnte jetzt nicht hören, ich habe keinen Ton an. Vielleicht ist das nicht. Vielleicht suchen wir noch das andere, aber ihr wisst alle, welches ich meine, deswegen wird es einfach sein, das zu finden.
Gut, während das jetzt so semi-praktisch ist, habe ich was ganz, ganz praktisch ist, nämlich, wenn man große Festplatten hat, hat man garantiert auch Dateien doppelt und dreifach und vierfach
das
und
ist korrekt,
sechsfach und
neunfach und hundertfach auf diesen Festplatten. Also ich habe mir letztens wieder mal oder vor einem halben Jahr schon einen großen Schwung 10 Terabyte Festplatten gekauft und sie werden voll. Ihr glaubt es kaum. Jedenfalls.
Das liegt aber nicht daran, weil du mehr Daten hast, sondern die einfach öfter kopiert hast.
Genau. Weil ich einfach ein Datenmessi bin und zu voll zum Aufräumen bin, habe ich gedacht, ich brauche mal was, was doppelte Dateien findet und mir das ein bisschen selber aufräumt. Ja, also doppelte Dateienfinder und ich habe RM-Lint mir genommen und das
der kann das einfach.
Der kann das. Ist auch irgendwie in Debian und überall drin, kann man einfach installieren, tut das Richtige, wird auch immer noch so ein bisschen weiterentwickelt, gibt wohl auch ein GUI-Front dazu, habe ich mir jetzt nicht angeguckt. Ja, also würde ich, kann ich empfehlen, das Ding. Ist auch, keine Ahnung, ist glaube ich so das Go-To-Teil im Moment. Und das Schöne ist, weswegen ich es benutzt habe, ButterFS kann ja sowas ähnliches wie Hardlinks, also du kannst nur sagen, dass es klonen soll und damit kann er am Lint auch umgehen, also man muss es nicht, also er löscht die Dateien nicht und macht irgendwie einen Symlink dahin oder macht irgendwie Hardlinks, sondern er benutzt halt dieses
Copy
und dann, ja, die, genau, das
ist Copy-Dings da,
ja. Genau, das ist wirklich klont, dass es dieselbe Datei ist, auf ButterFS oder ZFS oder was auch immer, die können das alle, dieses Feature. Und dann kann man dieses Dateisystem-Feature auch nehmen und muss nicht irgendwie...
Reflinks, oder? Was ist das? Ich glaube, es heißt Reflink.
Ja.
Reflinks also, are a type of shallow copy of a file that shares a block, but otherwise is independent, genau.
Verrückt. Und der kannst du über Nacht, also bei, zumindest bei den Datenmengen, die ich jetzt benutzt habe, über Nacht laufen lassen und dann schlägt er dir auch danach ein großes Datei vor und sagt, also legt er dir ein Shell-Skript und ein JSON-File hin und sagt, hier kannst du das Shell-Skript einfach ausführen und dann löscht er dir das alles. Im Übrigen, du würdest hier so und so viel Bytes, Giga, Terabyte saven, wenn du das ausführst. Kannst dir auch nochmal angucken, was er genau macht in dem Shell-Skript. Also welche Dateien, welche er als Original sozusagen definiert. Kannst auch Einschränkungen machen wie, okay, es muss immer zumindest dieselbe Dateiendung sein und oder du willst Zero-Files ausschließen oder du willst sie nur in einem bestimmten Teilbereich haben oder sowas.
Ja, aber wenn du eh Reflinks benutzt, ist ja egal, weil dann macht er ja quasi, wenn du die Datei ändern würdest, dann würdest du ja auch nur diese eine Datei ändern. Das ist ja schon das Coole an Reflinks.
Genau, aber ich sag, du kannst filtern, Einschränkungen machen, wenn du willst. Okay. Und ja, also habe ich jetzt ein paar Mal benutzt und ich habe ein paar Terabyte freigemacht, doch.
das heißt, du brauchst keine mehr Festplatten erstmal.
Erstmal habe ich wieder ein paar Terabyte freigemacht.
Hast noch ein paar Jahre gewonnen jetzt.
Naja, ob es Jahre sind, weiß ich nicht, aber zumindest.
Ein paar Wochen gewonnen. Yeah, sorry.
Zumindest ist wieder was frei. Erst habe ich gedacht, ja, okay, setze dich hin, räum es richtig auf und dann hat man nach irgendwie, keine Ahnung, 1-2 Stunden keine Lust mehr und dann tut's das Teil wunderbar. Das ist sehr schön. Ja. Also auch Binärgewitter-Sachen habe ich eindeutig zu viel. Ich habe schon mehrere Terabyte an
Binärgewitter. So oft haben wir gar nicht gesendet.
Na, ich habe ja die ganzen RAW-Files.
Ach, du hast die RAWs noch. Ja, okay, ja. Gut, also so viel haben wir schon gesendet.
Das ist das Problem.
Hast du irgendwas damit vor oder hast du die einfach?
Nee, es ist einfach, man denkt, könnte man löschen. Auf der anderen Seite.
Haben wir es ja auch gemacht mit unseren eigenen Stimmen.
Genau, ja.
Großes Ding.
Ja. So, ja, haben wir noch was?
Ja, ist verrückt, dass die, es ist ein aktives Projekt, was noch Travis CI benutzt. Finde ich verrückt.
Echt? Ja. Gibt's das noch? Wie geht, hä?
Ja. Kannst du noch benutzen.
Und da kannst Möchte du dann, also das, die benutzt noch, gibt's das überhaupt
ja.
noch?
Travis, ja. RM-Lint. Ja. Ja, natürlich, ja.
Gibt's noch, ja. Musst du aber jetzt bezahlen oder sowas.
Benutzt oder? Halt niemand mehr, weil es halt richtig uncool geworden ist, das zu benutzen und irgendwie für free und so, aber.
Ja. Ich glaube, für den Typen funktioniert's, oder?
Der hat ja, es kann ja auch sein, dass hatten die nicht irgendwie gesagt, wenn du fragst, kriegst du es eventuell noch oder sowas, also sie hatten bloß, ich glaube, wenn du Beziehungen hast oder gefragt hast oder angefragt hast, ich habe hier dieses Open-Source-Projekt, lasst mich mal weitermachen, dann ging es irgendwie.
Ja,
es war bloß, dass sie erstmal alles gecancelt haben oder irgend sowas.
Komischerweise macht er in seiner Travis CI-File sudo-e Nose-Tests, was ich ein bisschen weird finde, aber okay.
Yes.
Weird Flex, but okay.
Alles so ein bisschen.
Wahrscheinlich geht deswegen nur Travis, weil er sudo-e Nose-Test macht.
Alles nicht mehr so.
Es hat wahrscheinlich mal eingerichtet, seitdem funktioniert es, dann hat er irgendwie Tobi gefragt und dann was.
Nicht mehr so, wie man es vermutlich heute.
Ja, aber wenn es funktioniert, ist gut, oder? Da kann man jetzt mal
heute
sagen.
Ja, was ich meine. Ja. Aber es halt schon, genau. Sieht schon ein bisschen Legacy-mäßig aus, aber ich meine, wenn es das Richtige
stellt tut. Stellt sich raus.
Nö, ist bunt, oder?
Die GUI funktioniert auf macOS zurzeit nicht.
Weil arm, oder
und
was?
Und das Ding schreibt ja ein JSON raus. Hast du das mal angeschaut, das JSON? Oder irgendwo mit versucht zu benutzen?
Nö. Er schreibt mir ein Shell-Skript raus und ich habe das Shell-Skript verwendet.
einfach ausgeführt.
Naja, nein, ich guck mir das Shell-Skript an, was es macht. Ja, das sah so das aus, was ich machen wollte, und dann habe ich es ausgeführt. Klar, natürlich. Ich meine, so in JSON steht dann auch nur drin die Datei und seine Klone, die er gefunden hat. Und damit kannst du natürlich weiterarbeiten, wenn du das willst.
Ja, aber ja, genau.
Ich wollte mir jetzt kein eigenes Programm schreiben, was dann das JSON-File einlädt.
Was das Gleiche eigentlich macht.
Das JSON-File einlädt und damit Dinge tut, sondern das liegt jetzt, also während er das Shell-Skript tatsächlich am Ende auch automatisch wieder löscht, lässt er das JSON auch übrig. Also zur Not habe ich jetzt lauter JSON-Files, weiß, wie die Dinger früher mal hießen oder so.
Er hat sogar einen Paranoia-Mode for those who don't trust Hash-Sums.
Ja.
Okay.
Und du kannst auch angeben, welchen Hash-Algorithmus du haben willst. Du kannst so richtig Alle. Harte, also so nicht nur irgendwie sowas Luschiges, sondern du kannst auch sagen, du willst es richtig dreckig, dass er da rumrechnet bis zum
geht nicht mehr. Macht irgendwie 500 Runden irgendwelchen Bullshit.
Genau. Ja.
Ja. Das, also man muss echt aufpassen, auf welche Verzeichnisstrukturen man das losschickt. Weil ansonsten dedupliziert der Zeug weg, was man als Referenz vielleicht absichtlich doppelt irgendwo liegen hatte. Also er macht.
Ja, aber wenn du Reflinks machst, ist ja egal, oder? Wie gesagt.
Ja, gut, okay, Reflinks ist natürlich super, ja, aber.
Ja, klar, wenn er irgendwas System dedupliziert, ist eher unpraktisch, kann ich mir schon vorstellen.
Ja. Wie gesagt, deswegen hast du ja die Chance, dann erstmal drüber zu gucken und kannst ja auch noch sagen,
Bitte nicht.
Und dann kannst du die Einstellung ja nochmal anpassen und nochmal laufen lassen, bevor du dann dieses Shell-Skript ausführst, was wirklich die Aktion durchführt.
Ja.
Ja,
ist schon okay. Ja.
Weiß ich nicht, ob ich es schon mal gepickt habe, kann durchaus sein. Also ich hatte es schon mal installiert.
Vielleicht war was anderes.
Habe es jahrelang nicht verwendet und jetzt habe ich gedacht, jetzt musst du nochmal, habe so 2-3 Tools gehabt und unter anderem rmlint nochmal. Habe gedacht, nee, das scheint genau das Richtige zu sein. Habe gesehen, dass ich es auch schon mal verwendet habe. Also ich hatte schon so JSON-Dateien rumliegen von rmlint. Also von dem her habe ich es definitiv schon mal verwendet.
Also deswegen ist die GUI dann interessieren. Ich glaube, ich habe jetzt noch einen Grund mehr, meinen Linux-Desktop hier mal wieder anzuschließen und dann das mal damit auszuführen.
Wieder mal aufzuräumen.
Ja, sehr schick. Ja, genau. Aufräumen. Blödes Wort.
Tja,
lieber nicht. Ja, cool. Das ist doch super. Dann haben wir das. Was haben wir noch?
Genau, gute Sache. Debugging Strategy ist halt
außer Printf-Debugging?
Ja. Weißt du,
nicht mehr
wenn du jetzt hier printf, wusstest du hier, Python hat eigentlich auch ein printf. Ist dir schon mal aufgefallen, wenn du so ein print und dann machst du ja so eine Klammer und dann machst du so ein f, weil f-String beste String?
Oh mein Gott.
Und das fucking ist im Prinzip printf. Und darum
mind fucking blown.
Python eine gute Programmiersprache.
Ja, weil sie endlich printf debugging kann.
Weil du da printf debugging machen kannst.
Ja, okay, das macht Sinn.
Hm? Darum geht's aber nicht, ist einfach so ein kleines, so eine Idee, wie man irgendwie, wenn man ein Problem hat, wie man das debuggen kann, und das ist halt einfach so eine, schreib doch einfach mal diese Help-Message, also wenn du jemanden fragen würdest um Hilfe, wie würdest du das formulieren, und das hilft dir halt irgendwie, das deine Gedanken und dein Problem so zu strukturieren, dass du häufig auch selber auf eine Lösung kommst, und wenn nicht,
also quasi
du halt
Rubber
trotzdem,
Ducky.
Ja, die kind of, aber oder? Halt ja, in geschriebener Form.
Ja, wenn du quasi dir keine Ente leisten kannst und nur Papier
hast. Genau, wenn du keine Ente leisten kannst, aber Papier und Stift hast. Oder halt einen Computer vor dir mit Vim oder Nano, stimmt, oder Problem. Was auch immer du als Texteditor hernimmst und dann schreibst du das halt rein. Und Added Benefit ist halt, wenn du nach dem Gedanken sortieren und dein Problem genau beschreiben, was du eigentlich hast, immer noch nicht weißt, was
weitergeht, das Problem dann kannst du das einfach in irgendeinem Forum posten. Was hast du ja schon geschrieben?
Nice. Genau, hast du eben geschrieben, kannst du copy-paste. Und also ist eigentlich eine nice Strategie. Kann man sich ja mal überlegen, wenn man das nächste Mal ein Problem hat, das auszuprobieren. Dann möchte ich den Affinity Designer picken. Wir hatten, glaube ich, auch schon mal Dinge von Affinity gepickt. Das sind diese Leute, die so Dinge machen, die wie Adobe sind, aber halt ohne dieses Subscription Model und keine Ahnung was. Und ich wollte halt immer schon mal so ein Tool haben, was sowas macht wie InDesign, wo man halt irgendwie so ein Buch zum Beispiel layouten kann oder halt sonst Dinge layouten kann. Und es ist aber halt unbezahlbar, sich das via Adobe, also Adobe InDesign zu bekommen. Darum habe ich mir mal, wo es irgendwie Aktion war, mir den Affinity Designer geklickt, weil wenn der Aktion ist, kostet er nicht so viel, und wenn er nicht Aktion ist, kostet er auch nur irgendwie so, ich glaube, 50 Euro oder irgend sowas. Ja,
55.
Was auch immer noch voll okay ist. Und ich weiß nicht, was ein Upgrade kostet oder so. Ich nehme an, irgendwann müsst du dir halt ein Upgrade kaufen, weil es schon so ein Buy-Once-Benutzen für immer Pay-Model. Aber ich habe das jetzt irgendwie am Wochenende ein bisschen rumgespielt damit und so, und es also funktioniert erstaunlich gut. Ist eine tolle Software.
Was hast du Schickes gemacht?
Ich habe ein Buch designt. Ich habe es noch nicht in Print geschickt, also ich habe keine Ahnung, ob es was geworden ist.
Hast du eine ISBN?
Nee. ich werde es auch nicht.
Warum nicht?
Es wird genau eins davon geben für mich, und das werde ich vermutlich verschenken, aber
also nicht für dich, sondern für jemand anderes.
Ja. Ja. Wenn
just to be clear hier.
Kommt ein bisschen drauf an, wie gut das wird. Ob man es verschenken kann oder nicht. Aber wenn das...
Willst du nicht reich werden?
Nee. Das
ist mehr so ein Bilderbuch. Quasi mit Bildern drin.
Das so ein Fotobuch. Aber wenn das irgendwas ist, dann will ich das schon sowas, was ich irgendwie noch auf meiner Liste habe, was ich mal machen möchte, ist wirklich so ein Fotobuch.
Das macht Spaß. Die sind cool, die Dinger. Dann versauern die Bilder wenigstens nicht nur auf der Festplatte.
Ja, genau. Und ich will halt irgendwie so eins, also ich will halt, ja, ich will sowas für mich haben, aber ich will halt auch mal noch eins machen, was man irgendwie, ja, Leuten verkaufen kann oder Leuten herzeigen kann. Reich wirst du damit verkaufen, aber, glaube ich,
nicht reich werden.
Ja, eben, also ich glaube nicht, also für das müsstest du irgendwie viel zu viele Bücher. Ich werde halt irgendwie so, weiß ich nicht, so 10 oder so vermutlich dann davon machen. Oder keine Ahnung, werden wir rausfinden. Es hängt auch sehr davon ab, wie gut oder wie schlecht dieses erste Buch halt wird. Weil ich meine, wenn das ein großes Disappointment wird, dann werde ich das vermutlich nie mehr machen. Oder, ja, wird halt unwahrscheinlich, aber wenn das natürlich gut wird. Aber eben Affinity Designer hat wunderbar funktioniert.
Okay, das ist nice.
Um sowas zu machen. Also es, fairerweise muss man dazu sagen, ich habe genau null Erfahrung mit ähnlichen Tools. Also keine Ahnung, ob das Adobe-Zeug besser oder schlechter wäre.
Ja, wenn du damit irgendwas geschafft hast, dann ist ja wohl was Gutes.
Genau, aber es hat halt genau mein Use Case. Ich möchte hier so ein Buch layouten, und ich habe halt so diese Anforderungen von Schnitt, von so Schnittkanten und Druckkanten und keine Ahnung was, und ich kann das irgendwie konfigurieren, und dann kann ich meine Bilder dahin platzieren, wo ich möchte, und dann habe ich einen Text und keine Ahnung was. Das hat wunderbar funktioniert, genau so wie ich das haben möchte. Und dann kann ich am Schluss irgendwie so ein Druck-PDF generieren, und das kann man dann halt so Leuten schicken, die dann ein Buch drucken können, und dann wird sich zeigen, ob da ein Buch rauskommt oder nicht.
Mhm.
Genau. Darum plus eins und Like für den Affinity Designer von mir.
Ja, cool.
So, dann hat wieder jemand die Deutsche Bahn abgescraped.
Schon wieder.
Hat da eine tolle Webseite draus gebastelt.
Genau, und was du machen kannst, du hast diese Europakarte und du kannst da halt auf mit deinem Mauszeiger auf irgendeine Stadt gehen und sagen, beispielsweise von
stimmt.
Zürich oder so. Und dann siehst du, oder von Bern, und dann siehst du, wie weit kommst du in 5 Stunden mit dem Zug. Und das zeigt er dir dann halt grafisch auf der Europakarte an. Oder kannst du irgendwie sagen Berlin, und dann siehst du, von Berlin komme ich in 5 Stunden so bis Dresden zum Beispiel oder bis Hannover oder bis Hamburg.
Naja, nee, kommst wesentlich weiter in 5 Stunden von Berlin aus, aber ja.
Mhm. Also ja, bis am Rand ist, ich weiß nicht, ich sehe das nicht so genau, was da.
Ja, du kommst bis München, du kommst fast bis Stuttgart, du kommst bis Mitte Polen, bis in die Niederlande.
Niederlande also. Sicher, genau. Also du kommst ziemlich weit und das ist halt cool visualisiert. Und 5 Stunden sind halt, ist halt noch so eine Reisezeit, wo man sagen muss, so kann man jetzt schon mal machen. 5 Stunden Zug fahren ist jetzt nicht ewig lang.
Mhm. Kannst du auch umstellen auf Regionalzug?
Nee, kannst du nicht. Und er nimmt auch ziemlich lange Umstiegszeiten an. Also er nimmt an, dass du 20 Minuten umsteigen musst. Und ich meine, ich steige manchmal auch in 5 Minuten nur um. Also da kommt man eventuell manchmal noch ein bisschen länger, aber es ist trotzdem eine coole Webseite, cool visualisiert. Also wenn man mal einfach so ein bisschen auf der Landkarte rumsurfen will und gucken will, wie weit es geht. Schon ganz cool.
Es gibt ja halt so ein bisschen einen Anhaltspunkt, so, ja, wie weit du ungefähr in 5 Stunden bist.
Schön, schön.
Und das siehst du auch, wo das wo die Strecken besser oder schlechter ausgebaut sind, ob du halt weiter oder weniger weit kommst.
Mhm. Gut. So, was haben wir noch? Einen haben wir noch.
Why fine? Und zwar ist es, eigentlich könnte es auch im Lesefuhr reingehen, aber why fine? It's fine to use public Wi-Fi even without a VPN. Wir sind in dieser Zeit angekommen, wo man langsam ein offenes Wi-Fi benutzen kann, ohne dass man quasi Angst haben muss, sofort gehackt zu werden. Es hat ein bisschen gedauert, aber jetzt ist laut diesem Artikel wenigstens soweit, dass du es einfach machen kannst und beschreibt hier quasi die Gründe. Ja, eigentlich wäre es eine Lesefuhr gewesen. Ja, so sagt man schon. Genau, und zwar Grund 1 natürlich, quasi jeder im Internet, außer wir, benutzt standardmäßig HTTPS. Ingo.
Was?
Und coole Leute benutzen auch HSTS, also mit Freeloading. Außer wir. Und Browser updaten sich von alleine und Geräte sind grundsätzlich besser gehärtet als damals, also mit Windows 98 SE oder Windows Vista, wo du andere Probleme hattest mit deinem Gerät, ist es jetzt mit deinem Laptop und mit deinem Handy, bist du da bedeutend sicherer unterwegs, als es früher mal der Fall war.
Unter der Bedingung, du hast irgendwie ein aktuelles Android oder ein aktuelles iOS oder einen aktuellen Rechner.
Tja, so ist es mit diesen aktuellen Sachen, ja, klar.
Gut.
Ja, wenn du natürlich ein altes Debian hast,
Altes Debian ist immer noch besser als irgendwie ein altes Android oder ein altes anderes Scheiß.
Stimmt. Oder irgendein Routergerät mit einem 2632er Kernel. Das stimmt schon. Aber das nimmst du normalerweise auch nicht in dein Public Wi-Fi mit. Und wenn du es machst, dann bist du
selber schuld.
Das komischer, ist nicht komischer verdient.
Hey, ich baue mir immer erstmal meinen Router auf, um dann in dieses WLAN zu gehen und dann von da ein eigenes WLAN aufzumachen. Na gut.
Ein Kaviat ist natürlich DNS. Das ist quasi immer noch nicht so weit, dass wir jetzt sagen können, DNS ist auch verschlüsselt. Das ist immer noch plain. Aber das Problem ist dort ein Stück weit limitiert, weil danach dann auf jeden Fall alles TLS ist, außer bei uns. Genau.
Genau, ihr müsst euch also nicht mehr so dreckig fühlen, wenn ihr euch in Public Wi-Fi einloggt. Natürlich gibt's quasi immer Abstufungen und je nachdem, wie bedroht du dich fühlst und so und wie wichtig du bist, und muss man ein bisschen aufpassen. Aber prinzipiell ist Security da jedenfalls mit offenen Wi-Fi ist ein bisschen besser geworden, als es früher mal der Fall war.
Das Problem ist eher, dass sie dann irgendwelche scheiß Ports blocken und man sich doch irgendwie erstmal eine
SSH-Session
oder irgendwas aufbauen muss, damit man dann ins richtige Internet kommt und nicht nur dieses dreckige Internet hat.
Mhm, genau.
Gut. Ja, dann sind wir durch für diese ganz normale Sendung 300 ohne irgendwelche
Terrarien. Special Guests.
Ja, genau.
Wir versuchen unser Bestes, das nachzuholen, aber vielleicht passt es auch nicht.
Ihr werdet es wie immer hören oder auch nicht.
Komplett viel zu spät wieder verschoben und ja, nachhörend. Ja.
Genau, wir sind, es tut uns sehr leid, dass wir es doch nochmal verschieben mussten, aber nichtsdestotrotz hoffe ich, ihr hattet Spaß. Und ja, wir hören uns nächstes Mal wieder, wann auch immer das sein wird.
Bald,
genau. 2-3 Wochen. Schätze ich jetzt mal. Vielleicht aber auch schon früher. Also, ich wünsche euch wie immer eine frohe Zeit. Passt auf euch auf. Habt Spaß.
Am Gerät.
Und wir hören uns bald wieder und gehen dann nicht auf diese Themen ein, die mir jetzt alle durch den Kopf gehen. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Ciao, ciao. Ciao, ciao. Tschüss.